gegen Leverkusen. Die historische Siegesserie geht weiter. Gladbach kann doch noch gewinnen. 7 Monate Durststrecke ohne Sieg sind endlich passé. Augsburg rutscht immer tiefer in die Krise, aber Sandro Wagner darf weitermachen. Jetzt live im Doppelpass mit Florian König.
Schönen guten Morgen, hier ist der Doppelpass. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Wir sind wie immer auch an diesem 2. November im Airport Hilton in München. Freuen uns sehr auf die Sendung. Ein paar unserer Themen haben Sie ja schon gesehen. Und wir wollen gleich loslegen. Er kommt zwar mit einer Niederlage, habe aber gerade schon mit ihm gesprochen, ist gut gelaunt. Und wir freuen uns sehr auf Fernando Caro, den Geschäftsführer von Bayern 04 Leverkusen. Schönen guten Morgen. Zum ersten Mal seit dieser Meistersaison wieder hier bei uns in München. Begleitet vom Applaus unseres Publikums und von Hajo, von Adel und Band. Fernando, hallo. Einmal auf die Seite bitte.
Die Seite.
Ja. Ordnung muss sein. Mir gerade noch zugeflüstert, ich hoffe, der Stefan gratuliert mir noch zur Meisterschaft.
Ich wollte eigentlich, dass er mit mir die Tür reingeht.
Ja, aber
lässt es aber nicht zu. Wir sind in Deutschland, das muss ein bisschen flexibler sein.
Da muss er sich erst für qualifizieren.
Ach,
aber Stefan, würdest du ihm kurz gratulieren zu dieser Meisterschaftssaison? Weil ihr habt euch ja so lange schon nicht mehr gesehen.
Ja, aber ist ja schon lange her.
Das stimmt.
Aber trotzdem natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch.
Aber nächstes Mal
herausragend.
Nächstes Mal gehen wir durch die Tür zusammen. Ne?
Ja.
Wir gehen raus zusammen.
Wir gehen raus zusammen.
Aber wir wollen ja nicht nur in der Vergangenheit bleiben, sondern in der Gegenwart. Gestern, das war nicht so viel,
ja,
oder?
Keine gute Leistung von uns. Muss man einfach akzeptieren.
Ja.
Ärgert mich eigentlich weniger, als wenn wir 3-3 in Bremen oder 1-1 gegen Gladbach noch kassieren.
Ich hätte gedacht, so eine Vorstellung, wo Bayer irgendwie so wirkt, als ob sie halt Hauptsache nicht hoch verlieren wollen.
Nee, wir haben schon in den ersten 20 Minuten ein paar Konter gehabt. Wenn wir die besser gespielt hätten, hätte es auch am Anfang anders aussehen können. Aber gut, Fußball ist halt so, Wir waren nicht gut genug.
Ach, wir haben schon die ersten 3 Euro für unser Phrasenschwein, da hat die Sendung noch gar nicht begonnen. Fußball ist halt so, aber das gilt noch nicht. Erst wenn wir sitzen, ja, dann passe ich genau auf. Also wir freuen uns sehr, dass Fernando Caro heute bei uns ist. Aber wir haben natürlich auch eine tolle Runde und ich möchte Ihnen alle Teilnehmer vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Toni Tomic von Sky mal wieder hier ist. Hallo Toni, grüß dich. Zum ersten Mal bei uns, herzlich willkommen. Patrick Scherer vom Kölner Stadtanzeiger. Dann ist vom Kicker da Georg Holzer. Grüß dich, Georg. Und Sie haben ihn ja gerade schon gesehen und gehört. Aber ich freue mich, dass er auch heute an meiner Seite ist. Stefan Effenberg. Und das Gleiche gilt für meine Kollegin Ruth Hofmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ruth. Schönen guten Morgen. Die Frage der Woche kommt von dir.
Schönen guten Morgen. Dankeschön. Ja, warum ist die Bayern-Dominanz eigentlich schon wieder so groß? Selbst mit Mega-Rotation ohne ihre 3 besten Scorer gewinnen sie 3-0 gegen Bayer Leverkusen und das mit einer gewissen Leichtigkeit. Welches Top-Team auch immer den Bayern gegenübersteht in dieser Saison, ob es Leipzig, Dortmund, Frankfurt, Bayer Leverkusen ist, sie haben alle keine Chance. Sind denn die Bayern eigentlich so viel stärker geworden oder die Konkurrenz schwächer? Das ist unsere Frage der Woche. Was sagen Sie? Sagen Sie, Kompanie hat die Bayern noch mal deutlich stärker gemacht oder Bayerns Konkurrenz hat eben an Qualität verloren. Jetzt sind es 5 Punkte Abstand auf Leipzig, 10 Punkte schon auf Bayer Leverkusen. Also machen Sie gerne mit. 01379011011. Unsere Frage der Woche. Dankeschön.
Danke, Ruth. Ja, bitte teilnehmen und die Meinung dalassen. Bevor wir hier über das Spiel von gestern sprechen, wollen wir gerade die Aktualität vorziehen. Und zwar die Jahreshauptversammlung der Bayern findet seit einer halben Stunde statt. Wir haben die ersten Bilder aus der Halle und wollen natürlich auch gleich mal rüberschalten. Da sehen Sie das übliche Prozedere. Die Verantwortlichen kommen, sitzen dann in den ersten Reihen. Und die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern ja immer eine wichtige Geschichte. Und wir haben unseren Reporter Stefan Kumberger vor Ort. Grüß dich, Stefan. Applaus von uns hier für dich.
Guten Morgen, halten die Runde.
Morgen. Was sind die wichtigsten Fragen, die heute auf dieser Jahreshauptversammlung interessant sind aus deiner Sicht?
Ja, man könnte diese Jahreshauptversammlungen außerhalb Münchens immer so ein bisschen belächeln, weil es ist natürlich viel Folklore. Wir haben schon brave Volksmusik gehört und schicke Imagefilme. Aber heute geht es natürlich um die Frage, ob Herbert Hainer ein gutes Ergebnis abliefern wird bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten des eingetragenen Vereins Bayern München. Und es geht natürlich auch um die Zahlen, wie steht der FC Bayern wirklich da. Wir haben in den letzten Monaten ja immer so ein bisschen so einen kleinen betriebswirtschaftlichen Kurs durch die Bayern-Verantwortlichen bekommen. Sie müssen sparen. Heute werden wir erfahren, ob es Ihnen in dem Umfang gelungen ist, wie Sie das wollten. Und die erste Botschaft hat Herbert Hainer, der gerade hinter mir spricht, schon losgelegt. Er hat gesagt, der Jota Upamecano, er soll doch bitte verlängern, so wie das in der vergangenen Saison eben Alphonso Davies, Jamal Musiala und auch Joshua Kimmich getan haben. Also diese Botschaft ist schon mal raus.
Okay, also das sind die wichtigsten Fragen. Wir werden später nochmal zu dir kommen, um da Ergebnisse abzufragen. Wer in der Zwischenzeit es nicht aushalten kann, es gibt einen Live-Ticker bei uns bei sport1.de mit allen Vorkommnissen auf der Jahreshauptversammlung. Wenn es da Fakten gibt, immer da kriegen Sie zuerst die Informationen. Dankeschön erstmal, Kumbi. Wir hören uns später nochmal. Und kommen jetzt zum Topspiel von gestern. Es war dann, obwohl die Bayern mit ihrer Startaufstellung doch überrascht haben, am Ende eine ganz, ganz eindeutige Geschichte für den FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen. Michi Birk.
Wenn selbst Bayerns B11 den Gegnern die Schuhe auszieht.
Ich glaube, Leverkusen hat so ein bisschen damit gerechnet, okay, wir nehmen sie jetzt auf die leichte Schulter aufgrund der Rotation. Aber ich glaube, die Spieler, die gespielt haben, haben alle Top-Leistungen gezeigt und wir waren von Anfang an da gewesen.
Kein Kane, kein Diaz, kein Ulisse und trotzdem steht es im Topspiel gegen Leverkusen schon nach 45 Minuten 3:0. Die Frage wird langsam langweilig, aber wer soll diese Bayern stoppen?
Ich glaube, dass alle Respekt haben vor uns, das ist klar, aber den haben wir uns auch hart erarbeitet. Wir haben jetzt fast anderthalb Jahre unter unserem Coach, unter dem Trainerteam gearbeitet und man sieht, die Automatismen greifen besser und besser und es spielt auch keine Rolle, wer jetzt anfängt.
Bei Bayern sitzt auch der zweite Anzug, Leverkusens A11 dagegen 90 Minuten überfordert und viel zu harmlos, nur ein Foul in Halbzeit 1.
Natürlich musst du, wenn du hier was holen willst, am besten viele Ballgewinne haben, gute Zweikampfführung haben, vielleicht auch manchmal ein bisschen eklig sein. Grundsätzlich hat schon eine gewisse Zweikampfhärte und der Wille und Intensität zum Zweikampf zu führen hat einfach gefehlt.
Klar, die Bayern aktuell das Maß aller Dinge und dennoch, wie kann es sein, dass sich Leverkusen im Topspiel so mutlos ergibt, Herr Caro?
Ja, wie kann das sein? Also das hat uns schon überrascht, also mich persönlich auch, weil da war so wenig Zutrauen in die eigene Stärke. Und also. Sie haben ja gerade schon diese paar Kontermöglichkeiten angesprochen aus den ersten 20 Minuten. Also mutig wirkte das nicht.
Also erstmal muss ich den Beitrag korrigieren.
Ja.
Ich hasse es oder ich mag es nicht, um netter zu sein, ja, wenn einfach Plattitüden ausgesprochen werden, die nicht stimmen.
Was denn? Welche?
Wenn gesagt wird, die A11 von Leverkusen,
ja,
stimmt das nicht.
Na, es gibt
weil die Bayern 3 nicht, ich will nur Fakten, ja, 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 diskutieren, weil da werde ich schon ärgerlich. Weil wir waren gestern schlecht, da, ja, brauchen wir nicht diskutieren. Wir waren mutlos, brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber trotzdem ärgert mich das, wenn alles so ein bisschen vereinfacht wird. Und ich würde sagen, Malik Thielmann, Palacios und Grimaldo gehören auf jeden Fall zur A11 von Leverkusen. Ja. Die waren gestern nicht dabei. Kann man also vergleichen mit
Thielmann den Thielmann sicher A11 momentan?
Thielmann auf jeden Fall A11. Der hat, also wenn ich verletzt war, immer alles gespielt. Also von daher sage ich, Grimaldo sicher A11, Palacios sicher A11.
Ja.
Von daher sage ich, es ist natürlich, ich will da keine Ausreden, weil die gehören sich nicht. Wir haben
vielleicht klingt
schlecht.
Das aber so ein bisschen.
Nein, es ist keine Ausrede. Ich ärgere mich nur, wenn da gesagt wird, eine B11 mit einer A11.
Aber das bei den Bayern?
Das ärgert mich an dem Beitrag. Und das ärgert mich, Punkt aus.
Ja, ja, verstehe ich.
Trotzdem sage ich, mutlos oder Angst, ja, schlecht gespielt, Ist einfach so.
Ich finde es ja auch richtig. Ja? Also wir stellen uns ja da auch der Kritik. Ist gar kein Problem. Aber der Unterschied ist, bei Bayern 04 waren ein paar Spieler, in der Tat die aufgezählten, wegen Verletzungen nicht dabei. Die Bayern haben freiwillig auf 5, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr hochkarätige Spieler verzichtet. Deshalb dieser Unterschied A11, B11. Und bei den Bayern, wenn wir es jetzt mal von Leverkusen wegnehmen, bei Bayern könnte man sagen, es war eine B11. Das ist ein bisschen gemein den Spielern gegenüber, deswegen ist es vielleicht eine 1B. Das, darum ging es.
Ich hätte gerne eine B11 wie die bayerische B11.
Ja, okay.
Also ich sage mal Folgendes. Als ich angefangen habe, 2018, ja, als Quereinsteiger, was oft kritisiert wurde, Quereinsteiger schafft es nicht im Fußball und so weiter, ja, habe ich ein paar Sachen gesehen. Und ich habe unter anderem gesagt, ich will mit Bayer Leverkusen Meister werden.
Ja.
Als wir Meister wurden, haben viele meiner Kollegen zu mir gesagt, wir haben damals gesagt, du hast eine Macke, du spinnst. So. Ich habe unseren Chef, den Vorsitzenden unseres Gesellschaftsausschusses, also der die Bayer AG vertritt, Werner Wenning, gesagt.
Wenning, ne?
Als ich angefangen habe, Herr Wenning, ich will Meister werden mit Bayer Leverkusen. Wissen Sie, was seine Antwort war?
Irgendwas mit Geld wahrscheinlich.
Herr Karo, das Budget dafür kriegen Sie aber also, nicht.
Das sage ich ja? doch.
Wir haben es trotzdem geschafft, mit dem Drittel des Budgets von Bayern die zu ärgern.
Ja.
Nicht nur ein Jahr, das zweite Jahr haben wir die auch geärgert. Waren wir am Ende nicht Meister, aber trotzdem geärgert. Und unser Anspruch ist es immer noch, so gut zu sein, dass wir die Bayern ärgern, dass wir Titel holen, dass wir Meister werden, nochmal. Auf jeden Fall. Aber dafür gibt es auch einen Prozess.
Ja.
Und in diesem Prozess sind wir gerade.
So, jetzt nehmen wir die anderen auch mal rein. Also war es 2 B11 gegeneinander sozusagen wahrscheinlich, oder?
Genau. Mehr oder weniger. Also er hat ja die drei genannt mit Grimaldo, Palacios und mit Thielmann. Wenn die wegbrechen für dieses Spiel, dann hast du einen Qualitätsverlust. Ich glaube, das hat man schon gesehen. Aber was Bayern sich dann im Umkehrschluss erlauben kann, eben diese Hochkaräter, eigentlich die ganze Offensive auf die Bank zu setzen und trotzdem so zu funktionieren und völlig verdient auch zu gewinnen, das ist ein klares Zeichen. Also, und damit weiß Leverkusen ja auch, dass sie Stand heute auch nicht in dieser Top-Gruppe in der Bundesliga sind. Da sehe ich andere wie Leipzig oder Dortmund, natürlich Bayern München. Aber Leverkusen ist so ein bisschen im Windschatten.
Du hast, glaube ich, von der Blamage geschrieben. Ja, von Bayern 04, stehst du dazu?
Ja, absolut, weil ich dieses Mutlose und dieses Ängstliche nicht nachvollziehen kann, vor allem dann nicht, wenn eben Bayern schon mal rotiert und schon mal, ich würde jetzt nicht sagen, eine Angriffsfläche bietet, aber zumindest nicht in der mit der Top 11 aufläuft, dann glaube ich, sollte Leverkusen schon den Anspruch haben, zumindest in München mehr zu versuchen als das, was gestern passiert ist. Und ich war ja schon erstaunt und eigentlich fast teilweise fand ich es erschreckend, wie wenig da von Leverkusen kam, auch von hinten raus dieses Spiel. Boah, Zweikämpfe auch nicht angenommen. Also ich muss sagen, Bayern weiß auch, glaube ich, nicht genauso richtig diese drei Tore. Sie mussten sich ja nicht mal anstrengen dafür, weil alle drei irgendwo Leverkusen ja hochgradig verschuldet hat. Und das war schon erschreckend.
Wobei ich bin mit Stefan auch nicht einverstanden.
Nee?
Nein, in einem Punkt. Also die Leipziger haben ja, glaube ich, auch 6-0 verloren gegen die Bayern. Und wir haben nur 3-0 verloren.
Ja.
Also ich sage nur abgerechnet am Ende der Saison.
Absolut.
Aber lass mich mal aussprechen. Es kann ja sein, dass
vorhin habe ich es noch durchgehen lassen. Jetzt haben wir 3 Euro.
Ja,
abgerechnet wird am Ende der Saison.
Aber zahle ich gerne. Aber was ich sage ist, wir spielen am 30. November gegen Dortmund. Und wir spielen Ende Dezember, Tag ist noch nicht raus, gegen Leipzig. Die Spiele will ich gerne sehen.
Ja.
Unser Anspruch ist es, obwohl wir so einen Umbruch haben, trotzdem gegen die auch, also die in der Lage sein, mehr zu ärgern als Bayern. Ich glaube, dass unser Ziel auf jeden Fall ist Top 4. Dortmund sehe ich sogar ein bisschen, die haben 2-1 und haben wirklich die zweite Halbzeit gegen Bayern gut gespielt, muss man ja sagen. Aber dass wir sozusagen... Vielleicht hast du ja recht. Ich hoffe nicht.
Ja, was denn? Habe ich
aber
jetzt recht?
Zurzeit nicht. Zurzeit hast du nicht recht, weil wir nah dran sind. Die Bayern sind 5 Punkte, 7 Punkte vor Dortmund, 10 Punkte vor uns. Das ist eine andere Kategorie.
Ja.
Wir sind aber schon in der Gruppe Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Leipzig und wir. Aus denen werden die drei Champions-League-Mannschaften entstehen. Und ich hoffe, dass wir an Leipzig und Dortmund näher rangehen und die Spiele gegen die werden für uns entscheidend sein.
Also Fakt ist, er hat meine kratzige Unterhose heute an.
Ja, das stimmt. So. Das stimmt.
Das ist schon mal Fakt. was ich aber gut finde, ich mag das.
Wenn der Stefan manchmal, ich muss das erklären kurz, Stefan. Wir haben ja manchmal so kleine Scharmützel, aber sehr liebevoll, damit wir das auch mal sagen, also von meiner Seite auf jeden Fall. Und dann, wenn er besonders kratzbürstig ist, sage ich, hat diese unbequeme Unterhose an, die kratzige oder die, vielleicht ist er auch weiß zu eng oder so. Also, und er meinte, die ist heute hier.
Aber jetzt muss ich nochmal zurückkommen, also vielleicht habe ich ja recht oder auch nicht, also musst du schon sagen,
Ende der Saison.
Ja oder nein.
Zur Zeit nicht.
Aber du hast was gesagt. Leipzig hat hier 6-0 verloren im ersten Spiel. Danach hatten die einen mega, oder haben nach wie vor diesen unfassbaren Lauf, ist es ja nicht. Sie spielen einfach guten Fußball. Ja. Wenn ihr da reinkommt, was ihr jetzt müsst, nach der Niederlage, dann habt ihr die Spiele mit Dortmund, mit Leipzig, genau. Später, ja. Wenn ihr die alle so spielt wie Leverkusen, die letzten Spiele, ohne Niederlage, dann sage ich, okay, ihr habt daraus gelernt aus dieser Niederlage. Ich würde aber nie vergleichen zwischen Leipzig hat hier 6-0 verloren und wir nur 3-0. Also ihr habt 0 Punkte bekommen, Leipzig auch. Wenn ihr nochmal in den Lauf reinkommt, die Möglichkeiten habt ihr. Ihr habt ja auch die Qualität, aber es muss halt auch viel zusammenpassen. Ich glaube, viel mehr tut euch der Aderlass weh, den ihr habt. Eben diese komplette Achse, ich meine, es ist nichts Neues, was ich jetzt erzähle, aber wenn du die verlierst und diese Führungsspieler, dann musst du das halt auch, musst du Zeit haben, um neue dann dorthin zu führen.
Aber dazu kommen wir später vielleicht in der Sendung nochmal, auch zu diesem Umbruch bei Bayern 04 Leverkusen. Lass uns bei dem Spiel nochmal bleiben. Es gab ja eine Zeit, ist Bayer hier nach München gekommen und sie hatten keine Angst. Sie waren sich sicher, sie können da was holen. Ne? Ist das vorbei, Toni?
Diese Phase? Jetzt sicherlich vorbei. Weil natürlich, du hast es angesprochen, Sie haben es auch gerade eben angesprochen, das ist jetzt ein ganz neuer Prozess. Das war ein XXL-Umbruch jetzt im Sommer. Und auf der anderen Seite stand ein Tabellenführer, der eine richtig gut geölte Maschine ist, hohe individuelle Qualität, einfach gut in den Abläufen, so ungefähr wie es letztendlich bei Leverkusen unter Xabi Alonso war. Wo man ja auch nicht unbedingt wusste ganz genau, gibt es da eine A11, gibt es da eine B11, man konnte gut durchtauschen und alle haben innerhalb dieser Mannschaft funktioniert und haben gewonnen und haben eine breite Brust gehabt und großes Selbstvertrauen und waren sie sicher in ihren Abläufen. Und das ist jetzt momentan für mich ehrlich gesagt schwer zu vergleichen, weil einfach Bayer Leverkusen in diesem Prozess ist von null neu anfängt.
Noch nicht so weit, aber Stefan, ist natürlich schon auch ein Signal, wir können mal auf die Aufstellung der Bayern schauen. Wenn du in so einem Spiel gegen so einen Gegner als Bayern sagst, jetzt muss ich aber mal gucken, dass der Kane eine Pause kriegt und nicht nur der, sondern noch verschiedene andere und dann so eine Mannschaft aufs Feld schickst, das ist schon auch mutig irgendwie von Kompanie, oder?
Mutig, aber das sind ja auch alle Spieler, die bei den anderen Vereinen wahrscheinlich mehr oder weniger Stammspieler sein würden. Also das muss man mal auch dazu sagen, dass das nach wie vor eine hohe Qualität ist. Und wer weiß es denn, der Trainer Kompanie, der weiß es doch am allerbesten, dort eben diese Belastungssteuerung einzusetzen, zu sagen, wir haben ein Spiel gegen Paris in der Champions League vor der Brust, wieder auswärts. Und was mache ich jetzt? Und wenn die Spieler damit einverstanden sind, dann ist das ja Gold wert, wenn du das bringst und die so performen.
Ja.
Also das ist, jetzt hat er ja definitiv eine Antwort, dass er eigentlich das immer setzen kann, auch in Zukunft.
Wir wollen mal hören, du kommst gleich dran. Nur ganz kurz, weil du es gerade ansprichst, wir können einfach Kompanie selber noch mal hören zu seinen Überlegungen, warum er das so gemacht hat.
Ich glaube, viele haben gedacht, jetzt kann was passieren. Es ist völlig normal, wenn ich in eurer Situation wäre, ich hätte genau das Gleiche gedacht. Heute kann was passieren. Und wahrscheinlich hat die Gegner sich auch gedacht, das ist ein Moment für uns und wenn ich in die gegnerische Kabine wäre, hätte ich genauso gedacht auch. Nur das Wichtigste für mich war, dass wir das bekämpfen mit Feuer und einfach total, total, total nach vorne gehen, total marschieren und keine einzige Sekunde Gedanken machen über Tempo oder was, sondern einfach voll.
Hat der Gegner, hat Bayer 04 gedacht, oh, guck mal, wer da spielt.
Nee. Es sah so aus, als hätten sie das nicht gedacht. Aber ich habe mir gestern auch gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe, an Kasper Jülmens Stelle hätte ich die auf jeden Fall nochmal richtig prominent in der Kabine hingelegt und gesagt, pass mal auf, Jungs, die Bayern spielen hier mit ihrer B11, unabhängig davon, ob Leverkusen jetzt selber auch nicht mit der A11 spielen kann. aber da müssen wir mit dem Messer zwischen den Zähnen raus und da können wir irgendwas reißen. So, und das hat mir aber komplett gefehlt, muss ich wirklich sagen. Also Leverkusen hat nie in die Zweikämpfe gefunden, wie es Robert Andrich vorhin gesagt hat. Leverkusen hat sich viel zu wenig gewehrt, war zu passiv, das wurde gestern auch oft schon gesagt. Und das war einfach zu wenig, auch wenn man ein paar Verletzungsprobleme hat, muss da auf jeden Fall mehr kommen.
Wir können auch mal auf ein paar Daten schauen. Ruth, du hast ein paar Sachen rausgesucht, die das auch belegen, ja? diese Einseitigkeit.
Definitiv. Also da haben wir mal drei Indikatoren für euch rausgesucht. Also vor allem die erste Halbzeit war natürlich eklatant. Nur ein Torschuss, kein Foul. Das war fast schon Arbeitsverweigerung. Insgesamt sah es dann so aus, 6-18 Torschüsse, also erste Halbzeit 1-10. Man sieht, es gab eine Verbesserung in der zweiten Halbzeit. 2-10 Fouls, also das erste Foul in der 62. Minute. Fouls sind ja dann auch immer so zumindest eine Anzeige dafür, dass man sich nochmal reingehauen hat und dann 6 Kilometer weniger gelaufen. Das finde ich ist auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, dann wenigstens mit Bissigkeit, auch dieses Feuer, das Kompanie gerade angesprochen hat, das hätte man dann eben von Bayer Leverkusen auch erwarten können. Also als dann die drei Topscorer hier mit Kane und Diaz und Olise reinkamen, war ja dann schon auf so Schongang geschaltet. Also da war dann nicht mehr so viel möglich. Insgesamt, lasche Leverkusener haben wir drüber geschrieben, weil diese Zahlen Sie, Herr Caro, natürlich nicht zufriedenstellen können.
Oder?
Ich bin ja gerne ein Faktenmensch, von daher natürlich kann uns das nicht zufriedenstellen. Die Bayern waren halt, ich sitze hier einmal mit dem Thomas Achin zusammen, oben in der Tribüne. Der ja sozusagen, der wird ja von der Bild und von euch genannt als der Sheriff der Kabine. Und wir haben ja immer wieder gesehen, dass unser Spieler alleine war und da waren drei Bayern direkt dahinter. Ja. Also es war natürlich auch... Ja, 6 Kilometer weniger. Am Ende sind die Kilometerzahlen nicht das Entscheidende, aber das sagt schon was aus. Von daher können wir ja nicht zufrieden sein, das sage ich ja. Aber ich bin jemand, dem das nicht gefällt, der auch unabhängig von dem Geduld und von dem Umbruch und so weiter jedes Spiel einfach eine Leistung sehen will. Und ich will auch keine Ausreden. Nur was ich natürlich schon sage, ist, viele der Spieler haben das erste Mal in der Allianz Arena gespielt. Wir haben von den 13 Neuen 11, die das erste Mal in der Bundesliga sind. Überraschenderweise und ärgerlicherweise, die waren irgendwie zu beeindruckt. Ich verstehe das nicht.
Aber das ist vielleicht ein Problem der Kaderzusammenstellung, das muss man ja schon sagen. Ne? Ja, also gerade das Thema Erfahrung und Mentalität sehe ich da schon bei allem Talent und Potenzial, was ihr verpflichtet habt, ist das schon ein Thema. Ne? Also ob Morom Andrich das allein reißen kann, weiß ich nicht.
Eigentlich muss das doch geil sein, das erste Mal hier in München gegen Bayern in der Allianz Arena.
Dann haben sie aber
nicht die richtige Einstellung. Wenn sie zu beeindruckt sind, das sind Fußballprofis,
wobei ich muss sagen, wenn man ehrlich ist, auch in den Jahren, wo wir überragend waren, ich kann mich an das erste 2-2 mit Xabi Alonso hier erinnern. Mhm. Da waren wir die ersten 20 Minuten auch nicht gut. Wir sind erst in der zweiten Hälfte dazugekommen. Also auch in den Jahren, wir haben ja jetzt 5-mal hintereinander gegen die Bayern 3 unentschieden, 2-mal gewonnen.
Ja.
In der Liga. Pokal auch rausgeschmissen, 0-1. Also man muss auch sozusagen, das war das 6. Spiel, was wir jetzt verloren haben. Also 5 nicht verloren, 1-mal verloren. Sogar in den Jahren, wo wir so überragend waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren wir am Anfang in München nicht immer top.
Aber da war ja ein anderer.
Ich kann mich erinnern, dass wir einmal auch Palacios und Andrich dann noch, Palacios kam aus der Nationalmannschaft, das war nach der Länderspielpause.
Halbzeitwechsel dann.
Also irgendwie also hat das Stadion, ich bin ja kein Fußballspieler gewesen, aber man muss sagen, ich würde auch um mein Leben kämpfen, wenn ich das erste Mal da in der Aufstellung.
Ja.
Aber das aber hat man
passiert.
Leider nicht
und wenn so wir, gesehen. Wenn wir,
und das da ist habt ihr ja recht.
Aber das ist ja die Einstellung, denn kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich 6 Kilometer als Team weniger laufe.
Geht nicht.
Weil das ist ja Grundvoraussetzung, dass ich über 30 Sprints weniger ziehe. Das sind ja Fakten. Also
Hast du recht. Das kann da nicht sein.
Ja. Also ich habe noch, wir können ja mal auf eines der Tore schauen. Ich würde sagen, wir nehmen mal das 2-0 von Jackson in der 31. Minute, weil man da, Stefan, finde ich, sehr gut sieht, dass man den Bayern da Raum und Zeit gibt.
Du
Du gibst Conny Leimer kann zweimal gucken. Ja,
du gibst ihnen alles, totale Passivität. Und wenn du gegen so einen Gegner triffst oder so auf so einen Gegner triffst, dann musst du eben diese Aggressivität haben und auch diese Zweikämpfe wollen.
Das ist ja was mich noch ärgert, noch mehr ärgert, ist, wenn man sich das 0-1 von Paris Saint-Germain anguckt, ist das fast identisch. Fast identisch. Ja. Und dann nochmal.
Aber so viel Platz haben die Bayern ja in keinem Training, wie der Leimer da bei seiner Flanke hatte und wie der Jackson in der Mitte einköpfen konnte im Fünfer. Also das ist
die Szene ging ja schon vorher los, das war ja Abwurf Neuer. Und ab da waren es, glaube ich, 3 oder 4 Pässe und ein Gegenspieler war in 1-2 Meter nie zu sehen. So, das kann einfach nicht sein. Und Jackson dann, wie gesagt, in der Mitte auch noch 2 Meter Radius.
Absolut. Also das war zu einfach. Das ist gar keine Frage. Wir sprechen nach der Pause weiter hier im Doppelpass. Natürlich über Bayern 04 Leverkusen, über dieses Spiel gestern. Aber wir schauen auch auf die Situation beim FC Augsburg. Sandro Wagner wartet weiter auf Erfolgserlebnisse. Aber er wird gestützt von der Vereinsführung, wie seine Situation ist, wie die des FC Augsburg ist. Trotz der Kritik der Fans, die man da ablesen konnte in der Kurve an verschiedenen Entwicklungen im Verein. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton. Ein bisschen Halloween-Dekoration habe ich da gerade gesehen. Wir sind beim Doppelpass mit Hajo von Adel und Band und unserer heutigen Runde. Fernando Caro ist bei uns, dankenswerterweise, freuen wir uns sehr drüber. Wir sind noch bei der Aufarbeitung dieses Spiels gestern. Stefan, und wir können gleich mal das erste Tor schauen. Serge Gnabry hat das für die Bayern erzielt. Da sieht es noch so aus, als hätte Kwanza eigentlich einen Vorsprung. Was macht er falsch?
Nein, also erstmal ist das ein perfekt gespielter Pass.
Von Bischoff. Ne?
Genau, von Bischoff auf Gnabry, dass Gnabry gut drauf ist, wissen wir alle, dass er die Geschwindigkeit hatte auch. Ein kleiner Stellungsfehler, also er kann in der Vorwärtsbewegung, glaube ich, schon zum Ball gehen. Nachher kann er nichts mehr machen, weil wenn du den Kontakt hast, wird es die rote Karte geben in diesem Zweikampf. Ja. Deswegen lässt er ihn laufen. Ja, aber herausragend rausgespielt.
Also der Stellungsfehler und dadurch hat er die falsche Bahn sozusagen. Ne?
Genau, dadurch hat er die falsche Bahn und dann darf es einfach nicht zum Kontakt kommen wegen dann rote Karte.
Aber der zieht doch auch nicht komplett durch, oder?
Ja.
Oder täuscht es?
Also ja, ich glaube, er wird dann langsamer, weil er sonst Gnabry in die Hacken läuft und dann hast du die rote Karte. Das ist das, was Stefan meint.
Aber er kann, glaube ich, von Anfang an schon Vollgas geben. Ja. Für mich sieht es so aus, auf den ersten 2 Metern unterschätzt er, dass überhaupt noch ein Spieler kommen könnte. Ja.
Das nennt man Handlungsschnelligkeit. Das hat da in der Sekunde zu lange gedauert und deswegen kommt er halt nicht mehr hin.
Also ist auch schlecht.
Ja. Man darf ja nicht alle schlecht sehen. Nein, das
sind, gut war es nicht, Stefan.
Nein, aber das sind Fehler, die... Er überlegt, gehe ich jetzt oder nein? Und dann kommt Gnabry mit dem Speed. Dann darfst du in den Zweikampf nicht mehr. Jetzt zieht er weg. Jetzt, du musst ihn ja laufen lassen, weil sonst fliegt er mit Rot vom Platz. Schlecht.
Auch einer der neuen Spieler, die vielleicht auch noch ein bisschen brauchen?
Ja, er kann sogar einen Schritt hintergehen und ihn abseits stehen lassen.
Ja, aber er war so sehr beeindruckt von dem Stadion.
Ja. Ja. Der war nicht schlecht, ne?
War gut.
Ja, ist fand ich auch. Dann gucken wir noch.
Aber der Kwanza hat wirklich gestern unter seinen Fähigkeiten gespielt. Das ist
ja. Muss man sagen. Aber auch zweites Tor, also das erste und das zweite Tor, beide Abwurf Neuer, wenn man im 5-4-1 so defensiv steht und versucht, im tiefen Block zu verteidigen, darfst du natürlich nicht so zwei
Aber wir hatten Tore ja, kassieren. Guck mal, ich hatte ja auch mal einen schlechten Tag.
Ja. So. Was?
Ja, also.
Warum soll das dann gewesen sein? Na,
ja, weil ich beeindruckt war von dem Stadion. Nein. Nein. Aber jetzt hattest du mal einen schlechten Tag? So, oder
viele.
Du hast ja nie gespielt, oder?
Nicht auf dem Niveau.
Ja, cool. Und wenn du denn da unten stehst, dann kann er schon beeindrucken.
Ja, aber es ist ja so bei Kwanza, der sicher vielleicht gestern nicht seinen besten Tag hatte, der ist ja noch auch nicht so im Rhythmus, weil er so viel auch nicht gespielt hat in der letzten Saison.
Genau, also es sind natürlich einige Spieler erstens verpflichtet worden, die in der letzten Saison nicht so viel gespielt haben. Es sind Spieler erst sehr spät dazugekommen, Spieler wie Tillman, der den Goldcup noch gespielt hat, ist jetzt zweimal schon verletzt gewesen. Eki Fernandez, jetzt verletzt, kam auch nicht wirklich fit an und so weiter und so fort. Und diese Jungen, die jetzt da stehen, gerade in der Defensive, da muss man sagen, Kwanza und auch wenn auf der rechten Seite Arthur spielt zum Beispiel, das ist natürlich nicht das Niveau, was du für die Bundesliga brauchst. brauchst. Also da müssen schon noch für die Spitze. Also bei Arthur auf jeden Fall. Kwanza sagt man, okay, der hat das Potenzial noch. Muss man vielleicht abwarten. Aber Bade zum Beispiel, der ist ja schon ein paar Jährchen zumindest älter, der hat auch zu viele Aussätze als designierter Abwehrchef. Der soll der Nachfolger von Jonathan Tah werden. Er hat gestern in seinem Duell mit seinem sogenannten Vorgänger aber ganz alt ausgesehen. So, und deswegen, das
im Vergleich, ist,
ja. Ja, im Vergleich.
Also
ja,
Duell hatten sie nicht wirklich erzählt.
Ja, genau, aber er stand gegenüber auf der Seite. Er hatte ja, ja, im Jahr davor die Rolle, die er einnehmen soll. Und also, ja, das
war... Jetzt ist immer natürlich, das ist jetzt, schauen wir uns das dritte an. Das war das Eigentor von Bade. Da, glaube ich, Stefan, macht man dem Spieler eigentlich keinen Vorwurf, oder? Das kann passieren, oder?
Nein, also wenn du vorne am ersten Pfosten stehst, du siehst ja nicht, was hinten passiert, und du den Fuß mal reinstellst, das kann passieren im Fußball. Also Chapeau, haben wir nachher die Szene auch noch in Stuttgart mit dem Eigentor, ja, sehr ähnlich. Wenn du nicht weißt, was im Rücken passiert, dann gehst du hin und dann kann er dir auch mal über den Spann rutschen.
Ja. Aber ist das, Fernando, was Patrick jetzt gerade angesprochen hat, schon auch ein Faktor, dass dieser Block in der Innenverteidigung, ja, mit Jonathan Tah, mit Tapsoba oder wer auch immer daneben gespielt hat, eigentlich jetzt noch nicht so stabil ist mit den neuen Spielern und vielleicht auch noch nicht so stabil sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, der Jona ist ja auch über die Jahre immer besser geworden. Der Jonathan Tah, als er gegangen ist, war auch nicht der Jonathan Tah, als er angefangen hat.
Ja.
Und wir vermissen ihn natürlich sehr stark. Der hatte auch gestern ein starkes Spiel gegen Patrick Schick. Ihm keine Chance gegeben, das erste Mal schon richtig reingegangen. Und ich habe ja mit den beiden danach nochmal gesprochen. Jona war schon für uns, was die Stabilität der Abwehr angeht, auch um die anderen zu kontrollieren, schon ein wichtiger Faktor. Wir haben ja versucht, auch mehrmals mit ihm zu verlängern. Oder wir haben ja mehrmals verlängert und der ist dann ablösefrei gegangen. Das passiert im Fußball, aber der fehlt uns schon. Nur ich bin mir sicher, dass die da sind, irgendwann mal auch auf besseres Niveau kommen werden. Das ist das, worauf wir setzen, und wir wissen, dass wir eine gewisse Zeit brauchen.
Die Frage ist, wie lange ihr dafür braucht.
Genau, ja, und ob man die Zeit hat. Ne?
Ja, genau.
Das ist genau das Problem.
Ja. Also ihr müsst euch ja für die Champions League qualifizieren. Das, ja, ist euer Ziel, und das braucht ihr auch, um auch diese potenziellen Stars der Zukunft zu halten. Ne? Wenn ihr nicht mehr Champions League spielt, suchen die sich auch andere Vereine. Ja. Und da ist jetzt die Frage, ob die Ist-Qualität momentan reicht, um das auch in dieser Saison zu erreichen und auch in der nächsten. Das werden wir sehen.
Das ist die Kunst.
Genau. Aber die Zeit hat ja Xabi Alonso auch gebraucht, um seine Ideen durchzusetzen. Es lief ja auch nicht sofort von Anfang an, als er übernommen hat damals.
Ja, ja, nein. Und dann kommt jetzt, aber dazu kommen wir später halt auch noch dazu, Jüllmann hat die Vorbereitung nicht gemacht, das ist auch nicht sein Kader. Also da kommen ein paar Themen zusammen, aber das wollen wir gleich noch besprechen. Wir wollen noch bei dem Spiel bleiben und eine Aussage von Vincent Kompany auch noch mal einspielen zur Frage Harry Kane. Der braucht ja jetzt eine Pause. Und das ist sicherlich nicht einfach für einen Trainer, dann einen Spieler, der in so einer außergewöhnlichen Form ist, draußen zu lassen. Er hat so sehr nachvollziehbar erklärt.
Ich habe mich immer gefragt, wann bekommt Harry mal Pause? Du hast es auch gefragt, genau, und Lucho auch. Und natürlich sehen wir das auch. Und vom Gefühl her war das heute wichtig. Und hoffentlich müssen wir das nicht zu oft machen, aber vom Gefühl her war heute der richtige Zeitpunkt. Und dann haben wir eigentlich keine Hintergedanken mehr zum Spiel gegen Paris. Wir können einfach frei, voll in dieses Spiel gehen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen über Fitness.
Und Georg, er hat vorher auch bei den Kollegen von Sky schon gesagt, als ich die Ansetzung gesehen habe, wusste ich eigentlich vor 6 Wochen schon, das wird ein Spiel sein, wo der ein oder andere mal eine Pause braucht.
Das ist leicht geredet, wenn man 14 Spiele davor in Folge gewinnt. Dann kann ich auch sagen, das habe ich vor 6 Wochen schon gedacht, dass ich da mal rotieren werde. Klar, aber unabhängig davon, der Plan ist einfach total aufgegangen von Kompany, auch mal die Jungen ranzulassen. Das war ja sowas, wo man ihn vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung hat stupsen müssen, dass er den Jungen auch mal Einsatzzeiten gibt und dass er denen auch Vertrauen schenkt. Die haben es jetzt zurückgezahlt in jeglicher Form, und somit ist Bayern total jetzt aufgestellt für dieses Spiel am Dienstag, wo es wirklich mal, ja, wo man davon ausgehen kann, dass es wirklich ein Gipfeltreffen wird. Erster, Zweiter in der Champions League, das ist schon genial, und da hat natürlich Kompany jetzt gestern sehr gut vorgebaut.
Ja. Wir sprechen gleich weiter über Bayern 04 Leverkusen und vor allem jetzt gleich über den FC Augsburg und Sandro Wagner nach einem Exklusivspot, 89 Sekunden, und dann geht es hier weiter im Doppelpass. Es waren sogar nur 78 Sekunden, also in dem Fall kurze Pause hat gestimmt und wir wollen auf den FC Augsburg gucken. Das Pokal aus und generell eine schwierige Saison mit vielen, vielen Gegentoren und mit bisher wenigen Punkten für die Trainerhoffnung Sandro Wagner. Michi Birk mit der Situation in Augsburg.
Manch ein Trainer wäre in dieser Situation eher mit einem mulmigen Gefühl in Richtung Fans gegangen, nicht aber Sandro Wagner.
Ich war 0,0 vorsichtig. Also ich bin einfach hingegangen und wollte mich für die Unterstützung bedanken. Schade, dass es vorsichtig rübergekommen ist bei Ihnen.
Es wäre zumindest verständlich gewesen angesichts der Plakate des Augsburger Anhangs aus Halbzeit 1. Imagewechsel vollbracht, von der grauen Maus zur Schießbude. Personenkult und Marketingwahn, das sind nicht unsere Werte. Niemand ist größer als der Verein. Nur einige der Botschaften in Richtung Vereinsführung und Sandro Wagner. Die Stimmung in Augsburg angespannt. Schon beim Pokal aus gegen Bochum hagelte es Pfiffe.
Ich habe die Spruchbänder jetzt nicht gelesen, weil ich aufs Spiel geguckt habe, bin ich ganz ehrlich. Aber ich denke mir immer so, der erste Eindruck ist wichtig, aber der letzte bleibt. Und der letzte war, dass alle zusammen mit der Kurve gefeiert haben. Insofern ist das, was für mich zählt.
Der Auftritt gegen Dortmund zwar eine Steigerung zu den Vorwochen, doch die Lage prekär. 6 Niederlagen aus den ersten 9 Bundesligaspielen, nur noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dazu mit 21 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Trotzdem will der Club dem unerfahrenen Coach weiter Zeit geben.
Ja, die hat er ja und die haben wir auch. Also natürlich ist es so, dass wir punkten müssen. Ne? Also wenn wir punkten, dann haben wir die Zeit auch, dann gewinnen wir Zeit.
Doch die Uhr tickt. Mit 0,8 Punkten pro Spiel hat Sandro Wagner von allen bisherigen Augsburg-Trainern in der Bundesliga den schwächsten Schnitt. Und der nächste Gegner ist der Tabellenvierte Stuttgart. Wir fragen, warum hat Sandro Wagner eigentlich so viel Kredit beim FCA?
Stefan, verstehst du, dass der FC Augsburg nach wie vor überzeugt ist vom Weg mit Sandro Wagner?
Ja, weil sie haben es ja vor der Saison auch klar und deutlich so kommuniziert und ausgesprochen. Ich glaube, diese Extreme in einer Woche, eben du hast das Spiel gegen Leipzig, du hast das Pokalspiel gegen Bochum, was du verlierst, Leipzig 6-0 und gestern verlierst du, oder am Freitag, Entschuldigung, war am Freitag?
War Freitagabend, ja.
Verlierst du dieses Spiel, wo aber, es ist ja immer eine Frage, wie. Ja, du kannst ja verlieren, aber die Frage ist immer wie. Und ich glaube, am Freitag gegen Dortmund haben sie wirklich alles auf den Platz gelassen. Also diese extremen Gesichter, die sie eben in einer Woche zeigen, würde mir Bauchschmerzen bereiten, ganz ehrlich. Jetzt haben sie nochmal den VfB Stuttgart vor der Brust. Und dann geht es in die Länderspielpause. Und ich glaube, dass Sandro dann schon nochmal die Zeit bekommt, dort gewisse Veränderungen vorzunehmen, etwas anzupassen. Und dann musst du funktionieren bis Weihnachten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ja der Verein dann irgendwann, ich hoffe es nicht, aber irgendwelche Entscheidungen dann treffen.
Ja, wenn man in den vergangenen Spielen einfach mal schaut, das Problem ist ja, glaube ich, eher, die haben erstmal viele Gegentore bekommen, aber auch nach vorne, glaube ich, soweit nur einen Elfmeter jetzt getroffen in den vergangenen 4 Partien. Da muss sich natürlich irgendwas ändern. Ich habe vorhin auch vor der Sendung nochmal mit jemandem aus Augsburg auch gerade telefoniert gehabt, und aber die sagen, hey, es ist ein junger Trainer, wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben, es braucht Zeit, das Ganze, und die Zeit wollen wir ihm auch einräumen in dem Ganzen. Ich glaube, dass wir bei Augsburg über den Trainer so sprechen, so ausführlich auch ist, weil einfach Sandro Wagner auch enorm polarisiert. Natürlich. Und ansonsten, Augsburg ist jetzt nicht Tabellenletzter und es ist alles katastrophal schlecht. Also die stehen ja noch aber natürlich muss sich was ändern.
Vorgänger eben auch nicht. Ne? Da hat man gesagt, wir wollen aber trotzdem jetzt schauen, dass wir uns ein bisschen verändern, dass wir attraktiver spielen, dass wir ein bisschen mehr nach vorne spielen. Und hat sich dann getrennt von Jes Torup und gesagt, wir setzen da auf den Weg mit Sandro Wagner. Und Jes hatte den deutlich besseren Punkteschnitt, sogar den besten aller Augsburg-Trainer. Also das hat noch nicht geklappt. Aber Sandro war ja oder ist die heißeste Traineraktie in Deutschland. Hat sich Bayer 04 eigentlich auch mit ihm beschäftigt?
Nein, wir wussten ja schon länger mit Augsburg eigentlich.
Ach so.
Also das war unsere Information zumindest. Aber ich finde ja
so zwei Sachen. Also
ich finde ja zwei
bevor,
Sachen,
bevor sich Xavi entschieden
hat. Ja, ich will da nicht die Details sagen.
Wirklich nicht?
Ich finde zwei Sachen gut bei Augsburg. Erstens finde ich das gut, dass sie einen Trainer festhalten und ein bisschen dem Zeit geben. Das finde ich gut.
Ja.
Zweitens finde ich gut, dass sie sich trauen, der Michael Ströll, mal Aussagen zu machen, wie wir wollen nicht mehr graue Maus und so weiter. Ja.
Da muss man aber im Fußball leider damit rechnen, dass, wenn es nicht läuft, mal Gegenwind kassiert. Ich kann mich erinnern an meine Anfangszeit. Da habe ich oft mit Rudi diskutiert. Rudi hat ja viel mehr Erfahrung wie ich gehabt. Und ich habe ihm nach einiger Zeit gesagt, Rudi, du hast immer recht. Ich habe groß gesagt, wir wollen Champions League spielen.
Das mache ich mit Stefan übrigens.
Ja, genau. Also ich habe gesagt, wir wollen Champions League spielen. Ja. Dann war der Anfang nicht so gut. Dann haben die Journalisten sonntags immer angerufen. Und ich habe die mal gefragt, sag mal, warum kritisiert ihr uns? Und die Schalker kritisiert er nicht. Die haben noch schlechter angefangen wie wir. Ja, aber die Schalker haben ja keine Ziele vorgegeben. Von daher können wir die gar nicht kritisieren. Aber ihr habt gesagt, ihr wollt Champions League spielen. Dann bin ich zu Rudi hin und sage, Rudi, du hast recht, am besten nichts sagen.
Ja.
Aber ich finde das trotzdem gut, dass das macht. Aber man muss halt damit rechnen, wenn man aggressive Ansagen macht, dass man auch dann Gegenwind kassiert.
Ja.
Und das muss man einfach, da muss man durch.
Was ich auch gut finde,
aber ich find ist, das gut.
Dass Fernando Caro sagt, er findet es gut, dass man mal am Trainer festhält. Und das hat man ja bei Bayern 04 mit Ten Hag jetzt nicht so ganz, oder? Er hatte nur zwei Bundesligaspiele.
Wenn man davon überzeugt ist, dass der Weg mit dem Trainer erfolgreich sein kann.
Ja, okay. Und das war offensichtlich gar nicht der Fall. Und das können wir dann nachher noch mal ein bisschen...
Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja.
Das war jetzt Whataboutism von mir.
Ja? Das ist geil.
Ja, Sandro Wagner hat in der Pressekonferenz unter der Woche vor dem Spiel auch nochmal gesagt, er kriegt die Unterstützung, auch von Michael Ströll, dem CEO. Und sie sind alle überzeugt davon. Und das hören wir uns nochmal an, wie Sandro das gesagt hat.
Und gerade ist es halt ein bisschen rucklig. Aber ich spreche ja jeden Tag mit den Leuten. Heute erst ist unser CEO gekommen und hat gesagt, wir haben total Bock und wollen das mit dir gehen und haben einfach Lust auf die Sache. Sehen alle auch ein junger Trainer, wo sie auch Bock haben, das mitzuentwickeln. Und ich sehe hier wirklich nur Leute, Benny Weber, Manuel Baum, Julian Baumgartlinger, das sind alle Leute, mit denen man sich tagtäglich auch ja, in Interaktion ist und wo es einfach ein riesen Mehrwert ist. Sie haben alle auf höchstem Niveau gearbeitet, gespielt und da gibt mir jeder was. Und wir tauschen uns aus. Ich bin ja nicht alleine und das ist saugeil. Von dem her, auch da, ich habe diese Schwere nicht, auch wenn es jetzt, ich bin immer noch irgendwie gut drauf.
Wenn es so ist, ist es schön, oder?
Ja, offensichtlich genießt das. Das einzige Problem, was ich finde, Stichwort defensive Stabilität, als junger Trainer solltest du erstmal schauen, dass du einfach hinten den Laden dicht hältst.
Ja.
Du kannst zwar natürlich deine Idee von aktiven, vielleicht sogar attraktiven Fußball versuchen zu spielen, aber wenn du die ganze Zeit auf die Fresse bekommst, dann bringt es natürlich nichts, weil wir sind in einem Ergebnissport und letztlich, du hast es gerade eben angekündigt, der schlechteste Punkteschnitt. Das,
ja.
Also diesen Schalter jetzt umzulegen, das wird eine ganz große Herausforderung, weil die Mannschaft ja jetzt nicht unbedingt gesegnet ist mit Selbstvertrauen. Nach solchen Spielen wie zum Beispiel zuletzt gegen Bochum im Pokal.
Ja, und wenn du jetzt dann gegen Dortmund eigentlich okay spielst oder das auch ein ausgeglichenes Spiel ist und dann kriegst du aber auch noch so ein blödes Gegentor, wo dann alles gegen dich läuft. Stefan, wir können uns das anschauen. Guirassy macht den dann natürlich in der 37. Minute richtig gut, aber dass du deinen Mitspieler anköpfst, dadurch der Ball dann dem Stürmer, dem einen der besten Stürmer im Lande vor die Füße fällt, ist natürlich doppelt bitter.
Ja, das ist maximal unglücklich, so eine Aktion. Das kommt dann zusammen, wenn es eben auch nicht so läuft. Und ja, man muss aber die gesamten 90 Minuten sehen. Und also nochmal zurück zu Sandro Wagner, um vielleicht das dann auch abzuschließen. Ich finde schon, dass er sich kämpferisch gibt, also in den PKs.
Ja.
Und er will es ja unbedingt. Ich glaube, das, was du gesagt hast, Toni, ist vollkommen richtig, weil ein Verein, und das hatten wir letzte Woche, hat ja eine gewisse DNA und Spielanlage. Und ich glaube, dann so extrem zu wechseln von eigentlich erstmal defensiv stehen und gut sein und unsere Punkte holen, dann mit Sandro Wagner eben versuchen, offensives Feuerwerk abzubrennen, das funktioniert dann nicht. Das muss er erkennen, das muss er schnell erkennen, um erstmal hinten zuzumachen und zu sichern.
Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich die logische Konsequenz auch von den Augsburger Verantwortlichen, jetzt zu Sandro Wagner zu stehen, weil die müssen ja eigentlich gewusst haben, wenn sie einen Sandro Wagner verpflichten, wie Georg es auch gerade gesagt hat, dann geht es da auch um diesen sogenannten Personenkult und das so ein Glamour-Trainer, nenne ich ihn jetzt mal wie Sandro Wagner, dann positiv betrachtet wird, wenn es läuft, ist klar, und wenn es nicht läuft, aber genau in die andere Richtung. Ja. Und da musst du als Verantwortlicher ja klar bleiben und sagen, okay, wir wussten das und ziehen es jetzt weiter durch.
Und Sie haben ja nicht nur den Trainer ausgetauscht, sondern haben auch den Sportdirektor ausgetauscht. Also es war schon ein großer Schritt. Und Teile der Fans sehen das alles ein bisschen kritischer. Wir haben diese Banner ja vorhin schon mal gezeigt. Im Beitrag wollen wir jetzt noch mal einblenden. Also große Worte, keine Taten. Wie lange wollt ihr noch warten? Oder von der grauen Maus zur Schießbude. Niemand ist größer als der Verein, unter anderem. Es ist, der FC Augsburg legt da auch Wert drauf, nicht jetzt irgendwie von größeren Ultragruppierungen aufgehängt worden, aber man kann jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie so eine Randerscheinung oder so eine Minderheitsmeinung in Augsburg. Also offensichtlich regt sich da ein bisschen Unmut.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es mehrere Lager gibt, aber natürlich gibt es kontroverse Meinungen darüber.
Bei den Fans oder im Verein auch?
Ich kann mir vorstellen, vielleicht auch sowohl als auch, aber bei den Fans sieht man es ja, dass es gespaltene Meinungen sind. Für mich ist auch mitentscheidend in so einer Phase, wie sehen die Spieler das Ganze, und da ist zumindest was ich höre, dass die Spieler das Ganze, so Sandro Wagner, schätzen und auch die Herangehensweise schätzen, und was ich zumindest aus Nationalmannschaftskreisen immer wieder gehört habe, solange er da war oder in dieser Zeit, die haben auch gesagt, dass das einer ist, der den Laden da zusammenhält und der das im Hintergrund unglaublich gut moderiert hat. Also wenn man das Standing bei den Spielern hat, glaube ich, ist das schon auch entscheidend, vor allem in so einer Phase jetzt.
Fernando, trotzdem, wenn sich Fans so deutlich positionieren, das macht die Arbeit dann nicht leichter, wenn man in der Verantwortung steht, oder kann man das von sich fernhalten, wenn man das Gefühl hat, Teile der Kurve sind mit unserem Kurs nicht mehr einverstanden?
Die Entscheidungen müssen die Verantwortlichen treffen, nicht die Fans.
Das stimmt, aber ich frage, ob es das schwieriger
macht. Also bei mir würde das nichts ausmachen.
Okay. Ja, interessant. Wir wollen vielleicht auch noch mal ein bisschen über Dortmund sprechen, Stefan. Gewinnen, so ein Spiel, wo du nicht glänzt, gar nicht glänzt, aber du holst die 3 Punkte, das ist ein gutes Ergebnis, das einfach zu erkennen, auch so ein schmutziges Spiel, so ein Ding in Augsburg, ziehen wir?
Genau. Das zeigt dann eine Spitzenmannschaft. Ne? Also du spielst in München, du musst im Pokal ran, wieder auswärts in Frankfurt, musst in die Verlängerung, musst ins Elfmeterschießen, musst dann nach Augsburg und gewinnst 1-0. Mit dem Spiel war Nico nicht zufrieden, ja, und einverstanden, weil sie ja mehr abrufen können. Aber wenn du unterm Strich mit den 3 nach Hause gehst, dann bist du erstmal glücklich als Trainer. Und das zeigt auch eine Spitzenmannschaft, eben nicht immer zu glänzen und das Feuerwerk abbrennen oder irgendwie etwas Spektakuläres machen, sondern mit wenig viel erreichen. Und das mittlerweile ist das auch ein Schritt, den Dortmund gegangen ist unter Kovac.
Was Niko Kovac aus dieser Mannschaft rausholt, das muss man schon sagen, finde ich, ist herausragend. Also ja, der hat ja auch immer hin und wieder mal einen kritischen Ruf oder was auch immer, was der aus dieser Mannschaft rausholt, seit der da ist, finde ich, ist wirklich herausragend. Und wenn man diesen Punkteschnitt sich von dem anschaut, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber viele Spiele hat er nicht verloren mit Dortmund. Und das ist schon ein riesen, riesen Schritt nach vorne geworden.
Ist definitiv so. Eine Sache noch vom Freitag. Es gab mal wieder Tennisbälle. Beim Fußball, es ging diesmal nicht um Investoren, sondern es ging Teilen der Dortmunder Fans offensichtlich darum, dass es natürlich nicht ganz so ohne ist, am Freitagabend irgendwie durch die halbe Republik reisen zu müssen. Ich weiß nur nicht, wie man das lösen soll. Also man kann jetzt die Freitagabendspiele nicht wegtun. Also Stefan, was hast du da für eine Haltung? Kannst du den Protest nachvollziehen?
Von Seiten der Fans ein Stück weit auf jeden Fall, weil ich habe ja gerade die Spiele genannt, die letzten 3 eben in München, dann in Frankfurt, dann am Freitagabend in Augsburg, die reisen an aus Dortmund. Wir reden hier von, was weiß ich, 600 Kilometer, 580 oder 600 Kilometer und müssen am Ende der Woche nochmal so eine Reise antreten. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Obwohl ich die Tennisbälle mehr verstanden habe, immer bei diesem Montagabendspiel. Ja. Also ich bin ja froh, dass wir davon weg sind. Bei Freitagabend als Spieler, das liebst du eigentlich, Freitagabend, Flutlicht. Aber für die Fans ist das schon ein enormer Aufwand, den sie betreiben müssen, um so zu einem Spiel zu kommen.
Ja. Ich glaube, Freitagabendspiele per se sind gar nicht das Problem, sondern wie du ansprichst, diese 600 Kilometer oder mehr. Ich verstehe auch bei einer Spielplangestaltung, da muss man natürlich immer viele Kriterien einbeziehen, ja, aber ich würde mir schon da auch wünschen, dass dieses Kriterium Anfahrten für Fans zu Auswärtsspielen, dass das doch ein bisschen höher gewichtet wird, ja, weil wenn das zu häufig vorkommt, ist das einfach nicht gut.
Aber es gibt natürlich auch Standorte in der Bundesliga, da ist es du bist ja nicht wie Dortmund mitten im Ruhrgebiet oder so, wo es theoretisch anders möglich wäre, sondern andere wie Freiburg oder so, die müssen immer weit reisen, wenn die Fans mitfahren. Aber wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen. Wir sind gleich wieder zurück hier im Doppelpass. Und dann wollen wir unter anderem von Fernando Caro wissen, wie war das jetzt eigentlich mit Wirtz? Erst sollte er verlängern, hieß es, dann war er eigentlich sicher bei Bayern. Und dann ist er doch nach Liverpool und vieles mehr mit Fernando Caro hier im Doppelpass nach einer kurzen Pause. Und Sie haben jetzt hoffentlich Glück. Ich drücke Ihnen die Daumen. Herzlich willkommen zurück zum Doppelpass am heutigen Sonntag. Hier bei uns in München mit Hajo von Adel und Band. Und einer sehr launigen Runde, unter anderem mit Fernando Caro, der vorhin schon auf Fehler in Beiträgen geachtet hat, dann muss er sich jetzt mal einen Block rausholen, weil jetzt wollen wir über Bayern 04 mal berichten und Norman Soleder macht das in seiner Rubrik So schaut's aus und da ist jede Menge drin, lieber Fernando Caro. So schaut's aus.
Fernando Caro ist ein heißblütiger Spanier. Caro bedeutet zwar ganz harmlos Auto oder Einkaufswagen, Caro kann aber auch zum Toro werden. Berühmt geworden ist er durch seinen Streit mit Max Eberl. Zitat, ich halte von Max Eberl
nichts, absolut nichts und ich würde mit ihm nicht verhandeln.
Hier muss es sich um ganz spezielle Freunde handeln. Caro hat Eberl in etwa so gern wie eine Wurzelbehandlung ohne Narkose. So schaut's aus. Fernando Caro war übrigens schon immer ziemlich ehrgeizig.
Die Schale an Bayer Leverkusen. Das wäre mein Wunsch.
Hat er sich schon erfüllt, Kompliment. Doch aktuell ist Leverkusen nicht wirklich ein Titelkandidat. Kein Alonso mehr, kein Tah und vor allem auch kein Wirtz. Das Konto ist voll, aber der Glanz von 2024 ist etwas verblasst. So schaut's aus. Bayer 04 muss sich gerade ziemlich neu erfinden. Über 30 Zu- und Abgänge. Alonso ist bestimmt der schmerzlichste. Sein Nachfolger Ten Hag wird für Bayer der früheste Griff ins Klo in der Geschichte der Bundesliga.
Einfach ein peinliches Ende. Wir haben wie Jungs gespielt und nicht wie Männer.
Eine Trainerentlassung eines neuen Trainers nach 2 Spieltagen, das haben nicht einmal der HSV oder Schalke 04 geschafft. Ten Hag war allerdings nicht Caros Idee. So schaut's aus. Seit Kasper Jüllmann in Leverkusen auf der Bank sitzt, läuft das Geschäft wieder ziemlich rund. Ein Alonso ist der coole Däne natürlich nicht. Jüllmanns Deutsch hat aber in etwa Alonso Qualität und sein Punkteschnitt ist sogar noch ein bisschen besser. So schaut's aus. Fernando Caro ist ein knallharter Dealmaker. Er hat Wirtz für 150 Millionen verkauft. Rekord. Doch mit 50 plus 1 hatte er früher Probleme.
Wo die sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß, ist die 50 plus 1 Regelung. Das versteht kein Schwein.
Kein Schwein vielleicht, aber seit er verstanden hat, dass Bayer so wunderschöne, attraktive Ausnahmeregelungen genießt, sieht Caro 50 plus 1 jetzt ganz anders. Ich sehe keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Fernando Caro als tapferer Streiter für 50 plus 1. Wer hätte das gedacht? Kein Schwein. So schaut's aus. Was ist drin für Leverkusen in dieser Saison? Bayernjäger eher nicht. Die Position wird nämlich in dieser Spielzeit gar nicht vergeben. Immerhin hat man nicht so hoch in München verloren wie Leipzig, allerdings etwas höher als Dortmund. Und so wäre Fernando Caro vielleicht sogar einverstanden, wenn sich Bayer 04 in dieser Umbruchsaison am Ende irgendwo dazwischen einordnet. So schaut's aus.
Ja, eine Menge drin.
Sehr viel.
Ja, ja.
Vielleicht fangen wir mal mit der Trainergeschichte an. Was war denn jetzt mit Ten Hag nicht okay? Dass man nach zwei Spielen schon gesagt hat, nee, da haben wir uns irgendwie vergriffen, das matcht gar nicht.
Eigentlich nach einem.
Nach einem?
Weil wir hätten auch gegen Bremen gewinnen können, der wäre auch weg.
Ja? Was war
oder
so
nach
schlimm?
Einem oder zwei, weil Pokal war auch noch. Aber
was war das Problem? Also wir schauen ja nur von außen drauf. Wenn vorhin haben Sie gesagt, ja gut, dass Augsburg an Wagner festhält. Jetzt in dem Fall war es ganz anders. Also irgendwas muss ja da wirklich gar nicht gepasst haben. Und dann irgendwas, ja, was man vorher nicht sehen konnte, sonst hätte man ihn ja nicht verpflichtet.
Ich glaube, dass das... dass die Spieler nicht genau wussten, was er von denen will. Die Orientierung war nicht da. Die Führung und vielleicht auch die Inhalte nicht.
Das ist aber viel. Da bleibt nicht viel über.
Und wenn man natürlich davon überzeugt ist, dass man bestimmte Ziele erreichen will, und man davon überzeugt ist, dass man das mit dem Trainer nicht machen wird oder nicht schaffen wird, dann lohnt es sich auch nicht zu warten. Dann muss man halt konsequent sein. Und am Ende ist auch ein Fehler von uns gewesen. Ich kritisiere ja Erik ten Hag nicht. Ich sage, das ist unser Fehler gewesen. Wir, die Entscheidung getroffen haben, müssen einfach uns eingestehen, dass es ein Fehler gewesen ist.
Aber man macht ja so eine Trainerentscheidung nicht aus dem Bauch raus. Irgendwie, ja, ach, den habe ich schon mal gehört, ten Hag und so. Ja, ja, der war doch in Ajax, sondern man... Also das weiß ich ja, wie professionell sowas abläuft bei einem Verein wie Bayer 04 Leverkusen. Ja. Also man hatte offensichtlich gute Gründe dafür, ihn zu verpflichten und war dann überrascht, dass das, was da war...
Sozusagen... Wir waren überrascht,
ja. Ja?
Ja, am Ende, ich meine, ich war ja viele Jahre in der Wirtschaft und auch in der Wirtschaft, im Fußball. Wenn man Managemententscheidungen trifft oder Personalentscheidungen trifft, habe ich noch nie erlebt, dass man hundertprozentig richtig ist. Man muss versuchen, auf die 100% ranzukommen, aber es gibt immer wieder mal schlechte Personalentscheidungen. Leider, auch wenn man sich Referenzen einholt. Wir haben uns Referenzen eingeholt von Erik ten Hag. Wir haben lange Simon und Kelt Bordingard, also Simon Rolfes, hat ja mit Kelt Bordingard jemand bei ihm, der sozusagen sehr spezielles Trainerscouting macht.
Ja.
Simon war ja schon 21 bei ihm, als er bei Ajax war, da wollte Simon er länger Rolfes. Da bleiben.
Ja.
Und die waren ja länger bei ihm, haben sich über Fußball unterhalten. Wir haben dann auch mit Werner Wenning und mit mir ein Gespräch mit ihm gehabt, generell. Mhm. Und dann waren wir auch davon überzeugt, dass es mit ihm klappen kann. Er ist ehrgeizig, hat Erfahrung, hat immer Titel geholt überall. Das sind ja Themen, die für uns wichtig sind. Erfahrung, Erfolg, klare Ideen, klare Zielsetzungen, ehrgeizig. Mhm. Also das waren ja alle Sachen, die gepasst haben. Und trotzdem haben wir einen Fehler gemacht.
Jetzt ist es ja so, Fernando Caro hat ja ein paar Sachen schon gesagt. Die Spieler wussten nicht so richtig, was er von ihnen will. Da war inhaltlich nicht so viel da. Was hast du gehört aus der Mannschaft? Also die Trainingsarbeit war wohl irgendwie auch so ein bisschen, wo man sich gewundert hat. Also erzähl doch mal deine Erfahrung.
Ja, also als allererstes muss man mal sagen, Erik ten Hag war nie Wunschlösung, um das einmal auch zu sagen. Ne? Davor hätte Cesc Fabregas gestanden oder noch andere, bei Fernando stand er auf der Liste sowieso weiter hinten. Aber Simon Rolfes hat sich dann erkundigt nach ihm nochmal, hat dabei aber auch auf Stimmen aus Manchester nicht gehört, weil er sagt, okay, ist eh ein Chaos-Club, da höre ich nicht so drauf, ich... fragt mal bei Ajax Amsterdam nach, hat dann wohl mit Overmars und Van der Sar gesprochen und die haben ihm gesagt, das ist ein guter Trainer, halt ihn aus dem Transferbusiness raus, aber ansonsten passt es. Und dann kam die große Überraschung, ich war auch ja mit in Brasilien in dem Trainingslager und da hat man schon gemerkt, die Geschichte ist überliefert, dass Simon Rolfes einmal so sauer war über den Trainingsinhalte, dass er gegangen ist. So, dann kamen da hinzu die Streitigkeiten auch dann mit den Vorgesetzten. Ja, ich weiß noch, wir standen auf einem Trainingsplatz, hatten mit Simon Rolfes ein Gespräch. Thema war Granit Xhaka, was ja eh das große Thema in dem Sommer war. Und er sagte uns, ja, wenn das für alle Seiten passt, dann kann Granit gehen. 10 Minuten später stehen wir auf dem anderen Platz, sprechen mit Erik ten Hag und Erik ten Hag sagt, Xhaka bleibt, der geht auf gar keinen Fall. Und da hast du schon gemerkt, irgendwas passt da überhaupt nicht. Und zu diesen Trainingsinhalten oder beziehungsweise die Geschichte, glaube ich, auch die vor der Bremen-Woche noch eine mitentscheidende war vor dem Hoffenheim-Spiel, Bundesliga-Auftakt. Die Mannschaft kommt in die Kabine zurück und erwartet jetzt eine große Ansprache von Erik ten Hag in seinem ersten Auftritt als Bundesliga-Trainer. Aber da kam nichts. Er hat wohl nichts gesagt Und als er danach damit konfrontiert wurde von verantwortlich von Bayer 04, wie das denn sein kann, das sei ja C-Lizenz-Schule quasi, dass man da nochmal seine 90 Minuten nutzt, um eine Mannschaft heiß zu machen, hat er wohl nur gesagt, ja, da war ich selber überrascht von Manchester United, wäre gewohnt gewesen, dass da auch mal Bruno Fernandes oder Harry Maguire oder so nach vorne tritt und was sagt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo du dann irgendwann dann auch wirklich dran zweifelst, ob das hier noch weitergehen kann und dann einfach diese Entscheidung triffst. Aber es hätte halt nie so weit kommen dürfen.
Aber Stefan, das klingt natürlich schon dramatisch, wenn man das dann so hört, ne? Hast du sowas schon mal erlebt, dann so eklatante Missverständnisse offensichtlich?
Nein, hab ich noch nie erlebt. Und ich hatte ja auch einige wirklich auch großartige Trainer. Nein, aber wenn du den Spielern keine Orientierung und keine Führung gibst und wenn dann darüber hinaus noch die Empathie fehlt, ich glaube, dann ist das in der Konstellation sehr, sehr schwierig, um guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Ich finde aber gut, dass sie es relativ schnell erkannt haben und dann die Reißleine gezogen, anstatt wir hoffen noch auf irgendetwas Gutes. Das finde ich gut. Aber man hätte natürlich wissen müssen aus Manchester, und das wusste ich ja sogar, dass da wirklich große Probleme zwischen den Teamspielern und dem Trainer besteht. Und da hätte man drauf hören müssen und nicht auf das, was vor vielen Jahren mal bei Ajax Amsterdam war. Aber ihr habt im Endeffekt die Konsequenz gezogen und habt, glaube ich, jetzt einen empathischen Trainer, der auch mit den Spielern gut zurechtkommt. Also es funktioniert, was immer wichtig ist für ein Team. Also ich möchte auch keinen Trainer haben, der sein Ding durchzieht, die Dinge vorgibt, aber im Austausch einfach in der Kommunikation schlecht ist. Das wird ja nie funktionieren.
Ja, und in der Kommunikation auch im Verein. Also ich nehme mal an, dass Bayer 04 Leverkusen schon versucht hat, mit dem Trainer zu sprechen und Einfluss zu nehmen, irgendwie Dinge zu verändern. Aber Toni, ich wollte dich gerne mal, weil du ja... sag mal, englischer Fußball ist so deine zweite Heimat, sage ich mal, neben der Bundesliga. Also du weißt, wie Erik ten Hag in Manchester angesehen war, was er da von der Arbeit geleistet hat, wie schwierig auch die Öffentlichkeit ihn teilweise empfunden hat. Was überrascht dich das dann, dass Bayer überrascht war?
Mich überrascht es ehrlich gesagt, dass man jetzt auf die Stimmen in Manchester nicht hören wollte, weil man sich vielleicht ein anderes Bild gemacht hat. Das, was Stefan gesagt hat, ich meine, Erik ten Hag war da 2,5 Jahre, er war diesen Verein überhaupt nicht nach vorne gebracht. Er hat sich immer auf die Schulter geklopft, dass er 2 Pokaltitel geholt hat, aber prinzipiell war es so, dass er keine emotionale Intelligenz hatte, keinen Zugang zu den Spielern. Cristiano Ronaldo ist ja damals auch weggegangen, weil er einfach mit ihm nicht arbeiten konnte. Er hat die Spieler nicht weiterentwickeln können. Er hat vor allem auch, also der Gesamtverein hat sehr viel Geld verbrannt, hat allerdings dann auch nicht unbedingt für das Geld die nötige Spielerqualität geholt. Und Thema Weiterentwicklung, du konntest bei Manchester United ja nichts erkennen, was Ausrichtung angeht, was Idee angeht. Ja. Und ich glaube, darüber ist dann Bayer Leverkusen letztendlich gestolpert, weil sie ja dann so ein bisschen weggegangen sind von ihrer Idee, von dem Ballbesitzfußball, den Erik ten Hag ja auch nie spielen lassen hat bei Manchester United, sondern sehr schnell auch seine Idee überworfen hat in Manchester. Und glücklicherweise dann die Kurve bekommen haben zu einem, der den Ballbesitzfußball dann auch spielt, weil sie haben natürlich auch eine gewisse Kultur integriert in dem Verein und wollen das natürlich auch dementsprechend weiterverfolgen.
Also gute Managementfähigkeiten sind ja, dass man möglichst richtige Entscheidungen trifft und wenn man die nicht trifft, dann die möglichst schnell korrigiert. Also insofern, den Punkt würde ich sagen, kann man Bayer geben, wenn es wirklich so verheerend war, wie Patrick das schildert, dass man dann sagt, jetzt machen wir aber nicht noch weiter bis zum Winter, sondern wir korrigieren unseren Fehler schnell.
Ja. Wobei, es war nicht alles schlecht. Es wurde ja viel geschrieben, dass die persönliche Beziehung nicht... Also ich bin mit ihm persönlich gut zurechtgekommen. Er hat auch zugehört, muss man sagen. Also es waren auch gute Sachen da. Deswegen haben wir ja, obwohl tatsächlich ein bisschen das Thema Training, aber ich bin ja... Zu Training ist Simon derjenige, der was sagen kann.
Es kann sein, dass er zu dir eine gute Beziehung hatte, aber bei anderen war es anders.
Aber was ich sage ist, ich habe mit Man United auch gesprochen. Und am Ende habe ich die auch gefragt, aber am Ende hat er ja Titel geholt. Im Fußball geht es am Ende auch um Erfolg und Titel. Und von daher...
Die war nie so angesehen.
Wir haben 3 Euro also wieder, meine Damen und Herren.
In der Premier League waren sie so weit weg von der Musik. Ja. Da rettet dich auch ein Pokalsieg nicht.
Ja. Aber wie gesagt, er hat bei Ajax Spieler entwickelt. Er hat bei Ajax extrem erfolgreich gearbeitet. Ich habe beim Gespräch mit ihm gesagt zu ihm, Erik, ich habe den Eindruck, es gibt einen Erik Den Haag vor United und einen mit einem Knacks nach United. Hat er verneint, haben wir ein bisschen dann noch vertieft, aber ich glaube jetzt im Nachhinein, dass ihn schon United geändert hat.
Man darf nicht vergessen, darf nicht vergessen, bei Ajax hat eine außergewöhnliche Generation, die damals ins Champions League Halbfinale gekommen ist, fast sogar auch noch ins Finale. Es waren ja, glaube ich, nur noch Sekunden, die sie gegen Tottenham davon getrennt haben. Und all die Spieler sind alles nahezu Weltklasse-Spieler geworden damals.
Es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und Kasper Juhlmann hat einen sehr, sehr starken Einstand hingelegt, was die Punkteausbeute angeht. Ja, das Spiel jetzt in München war vielleicht so ein kleiner Setback. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Themen. Wir wollen gerne mal wissen gleich von Fernando Caro, wie ist das eigentlich jetzt gelaufen mit Flo Wirtz, dass er letztlich dann in Liverpool gelandet ist?
Ja, weil dieses Thema hat uns ja hier im Doppelpass so lange beschäftigt. Also Florian Wirtz spielt jetzt bei Liverpool, das wissen wir, hat dort noch nicht ganz zünden können. Gestern gegen Aston Villa ist er eingewechselt worden in der 77. Minute, hat noch kein Tor erzielt. Also da erwartet er sich selbst natürlich auch noch mehr. Aber darauf zu sprechen zu kommen, dass dieses Thema uns hier im Doppelpass, aber natürlich auch alle Fans von Bayer Leverkusen im vergangenen Jahr so beschäftigt hat, also ein komplettes Jahr eigentlich. Er war der Wunschspieler der Bayern, wir hörten den Traum von Musiala und dann war im Dezember 24 Simon Rolfes hier bei uns am Vormittag und am Abend hat der Kicker die Vertragsverlängerung bei Bayer vermeldet, was uns alle überrascht hat, was am Ende eine Falschmeldung war. Die Bayern haben das Thema natürlich als Chef-Causa ausgerichtet, also Hoeneß und Rummenigge sollten da wirklich alle Rädchen drehen. Aber die Überraschung am 23. Mai, er geht nicht zu den Bayern, er wechselt nach Liverpool. Und jetzt wollen wir natürlich hier mal wissen, wie ist dieser Transfer wirklich zustande gekommen? Wann kam Liverpool auf den Plan und warum sind es nicht die Bayern geworden, also jetzt aus erster Hand?
Lieber Fernando Caro, das interessiert uns halt. Also es sah doch zumindest, die Ruth hat ja die Chronologie da nochmal vorgetragen, sah doch lang so aus, Papa Wirtz, Hans Wirtz ist sich mit Uli Hoeneß irgendwie einig geworden und das werden die Bayern. War das nie richtig?
Ich glaube, das war nie richtig, nein. Obwohl ich das von vielen auch gehört habe. Auch Kollegen aus der Liga haben mir das so gesagt, aber unsere Information war von Papa Wirtz direkt, das stimmt nicht.
Und schon immer war Liverpool ein Thema?
Nein, also es war so, dass die Familie Wirtz und Florian wussten, dass wir wirklich unsere Top-Priorität, der Wunsch war, zu verlängern. Wir sind ja bei den Einkäufen, die wir jetzt im Sommer getätigt haben, sehr vorsichtig gewesen bei den Gehältern. Also wir wollen nicht ein Ungleichgewicht bei den Gehältern in der Mannschaft haben. Wir sind bei den Transfers flexibler gewesen, aber wir haben auch einige Transfers nicht gemacht, wegen den
Gehältern. Weil die Gehälter zu hoch gewesen wären.
Aber bei Florian wären wir bereit gewesen, eine Ausnahme zu machen und da voll
in der Region Bayern und Liverpool?
Auf jeden Fall in einer Region, die es bei Bayer Leverkusen noch nie gegeben hat. Ja. Und da, das wusste
ich. Aber ist diese Höhe, die dann Bayer in der Lage gewesen wäre zu zahlen, ist das das, wo man sagt,
nein, Liverpool? Nein. Also am Ende kann Liverpool und Bayern zahlen viel mehr wie wir. Ja, aber, ja. Aber es wäre zumindest eine Region gewesen, die außerordentlich für Bayer Leverkusen gewesen wäre und sich näher an mögliche, aber auf jeden Fall nicht auf dem Niveau, das ist uns schon bewusst, aber trotzdem für Leverkusen schon sehr hoch.
Also das war deutlich zweistelliger Millionenbetrag.
Das war unser Ziel, zu verlängern, dafür auch sozusagen dafür müssen wir ja das Okay von der Bayer AG, von dem Herrn Wenning und so, aber das haben wir alles abgestimmt, wir waren bereit, diese Grenze zu überschreiten und alles zu geben, um ihn zu verlängern.
Ja.
Und es sah eine gewisse Zeit vielleicht so aus, dass wir damit...
Dass das klappen könnte?
Klappen könnte, aber Florian hat immer gesagt, ich will eher bis April, Mai warten, um mir sicher zu sein, was ich machen will. Das haben wir auch respektiert. Ich weiß ja auch, dass wir ihn ab und zu mal zu sehr genervt haben und so. Weil wenn wir jeden Tag, Simon und ich, in der Kabine sind, dann kommt man auch ab und zu mal solche Sachen zu sprechen. Am Ende hat Florian für sich entschieden, was er machen will.
Ja.
Allein er, weil er als Spieler, und der hat ja keine Berater wie andere Berater, die besondere selber Interessen haben, sondern die Eltern sind die Berater, und das finde ich gut daran, die Eltern respektieren voll und ganz den Wunsch von Florian.
Also ich glaube, es gab zwei einschneidende Erlebnisse, warum Florian Wirtz dann auch gesagt hat, ich verlängere nicht. Das war einmal in der Hinrunde dieses 0-4 in Liverpool in der Champions League. Da hat man schon gemerkt, also nicht, dass es da schon mit Liverpool irgendwie heiß gewesen wäre, aber man hat ihm angemerkt, als er vom Platz gegangen ist und wie er danach auch gesprochen hat, das hat ihn genervt, dass er auf dieser Ebene nicht mithalten kann mit dieser Mannschaft. Und dann auch das Champions League aus gegen die Bayern, glaube ich, war auch nochmal ein Faktor, wo er so gesagt hat, vielleicht ist es für mich jetzt Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, dann war nur die Frage, wohin wird es gehen?
Also das Liverpool glaube ich nicht so sehr, weil im Dezember, Januar sah es ja anders aus. Ich glaube, dass er tatsächlich jemand ist, der die Champions League gewinnen will. Wir haben ja gedacht, dass wir mit der Mannschaft, die wir die letzten Jahre hatten, auch in der Lage gewesen wären, sehr weit zu kommen. Das Gewinnen ist natürlich ein hoher, aber weiter zu kommen, als wir gekommen sind. Und dass er da schon gesehen hat, okay, deutsche Mannschaft haben wir gesagt, geschafft, aber Champions League mit Bayer Leverkusen wird vielleicht schwieriger. Und dass das eher ein Grund war als das 4-0 in Liverpool.
Aber wenn es jetzt ihm nur...
Wo er selber schlecht gespielt hat.
Das ist richtig, ja.
Er hätte ja auch mit Alonso vielleicht nach Real Madrid gehen können. Da gewinnt man die Champions League eigentlich erfahrungsgemäß relativ.
Er wäre bestimmt mit Xavi nach Madrid, wenn Xavi das Angebot gemacht hätte. Aber Xavi hat ja bei Madrid auch weniger zu sagen als bei uns.
Ist das so?
Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Doch, das ist interessant.
Ist aufgenommen, das ist eine Live-Sendung, kommst auch nicht mehr raus.
Ich sage ja zu Xavi selber.
Ja.
Und generell, eine der großen Stärken von Xavi Alonso ist ja gewesen, mit unserem Scouting, Kim Falkenberg und sein Team, Simon Rolfes, zu definieren, wer in unsere Mannschaft kommen muss.
Ja.
Und das Entscheidende im Sommer 23 vor unserem Meisterschaftsjahr, waren nicht nur die Spieler, die wir gekauft haben, sondern die Spieler, die nicht mehr geblieben sind. Er hatte natürlich seit Oktober Zeit, sich das fast ein Jahr anzugucken. Und ich sage immer, er will das gar nicht hören, also er will das schon hören, aber er will nicht, dass ich das so publik mache.
Das kriegt gar keiner mit.
Aber ich würde das dem Florentino auch ins Gesicht sagen, wenn ich mit Florentino darüber reden würde.
Ja.
Ich würde sagen, es gibt bei Madrid halt einen Präsidenten, der gleichzeitig Sportdirektor ist und der alles entscheidet. Und er entscheidet dann die Transfers, nicht Xavi Alonso.
Ja, das ist oft so. Und bei nicht allen Vereinen ist es dann so wie bei Real Madrid, dass es trotzdem so gut funktioniert. Ja? Weil normalerweise ist es besser, wenn sich die Präsidenten ein bisschen da raushalten und sportliche
Fachleute... Ich kann Fachleute ja nochmal, damit ihr ein bisschen interessante Messages bekommt.
Ja.
Also ich höre ja auch die Meinung von Florentino Perez zu Trainern. Das ist ein notwendiges Übel.
Ach so.
Die Spieler sind entscheidend, was ja oft der Fall ist, aber ein guter Trainer ist auch entscheidend. Aber für Florentino sind die Trainer ein notwendiges Übel.
Ja, damit zeigt er, dass er wenig Ahnung hat. Ich bin schon der Meinung, natürlich sind die Spieler, die entscheiden, das, was auf dem Platz passiert. Ja. Aber du musst ja geführt werden von einem Trainer, der das alles gut managt, ne? Haben wir Ten Hag, haben wir ja schon ausführlich besprochen.
Ja.
Bayern München, warum sind sie so gut? Weil sie gut geführt werden von dem Trainer, zum Beispiel Kompany oder von Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes. Du brauchst schon einen Trainer. Und deswegen
bin ich voll der Meinung. Also wir haben eine andere Meinung.
Absolut. Und handelt auch anders bei Bayer 04 Leverkusen. Wir sprechen gleich über Bayer. Es gibt ein großes Projekt. Trainingszentrum braucht man, ein neues. Da gibt es ein paar politische Schwierigkeiten. Das ist ein Lieblingsthema von Fernando Caro. Kommen wir gleich zu. Und wir sprechen natürlich über den ersten Gladbacher Sieg dieser Saison und vieles mehr. Und bevor wir soweit sind, machen wir eine kurze Pause. Und Sie haben die Gelegenheit, dank unseres Partners erwinmüller.de tolle Preise zu gewinnen. Wie es geht, erfahren Sie jetzt. Bis gleich. Willkommen zurück zum Doppelpass. Airport Hilton München, sehr interessante, sehr launige Runde heute, viele Themen zu besprechen. Wir sind gerade so ein bisschen bei Bayer 04 Leverkusen, logischerweise, weil der Geschäftsführer da ist, Fernando Caro. Wir gucken mal auf ein paar Zahlen. Transferbilanz, ist ja viel Geld reingekommen in dieser Saison. Wir sehen hier den Vergleich zum Vorjahr. Also das sind die genauen Zahlen. 24, 25 waren es relativ wenig Einnahmen mit 31, Millionen Ausgaben, ein bisschen mehr. Dieses Jahr wahnsinnig viele Einnahmen, es war nicht nur Wirtz, sondern Frimpong, andere Ausgaben eben auch sehr, 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 sehr hoch. Was kann man aus diesen Zahlen lesen?
Erstmal müssen die ja nicht alle stimmen.
Gut.
Aber
so grob
aber,
schon,
aber, oder? Aber dass wir sozusagen in diesem Jahr einen Transferüberschuss gemacht haben, ist schon richtig.
Ja.
Na gut, man kann lernen oder man kann daraus ziehen, dass wir Spieler in den letzten Jahren entwickelt haben, die sehr wertvoll gemacht haben. Hm. Leider, die Spieler, die wertvoll werden, bleiben nicht bei uns, sondern werden verkauft. Oder die wollen weg und werden gekauft woanders. Das ist ein bisschen das Geschäftsmodell auch. Hm. Ich habe gestern noch zum Jan Dresen am Ende gesagt, oder wir sind ja nicht wie Bayern München, ne, wo die Spieler dann für immer bleiben. Oder zu Uli Hoeneß noch gesagt, wo die gar nicht mal weg wollen.
Ja.
Bei uns wissen sie, dass wir sozusagen eher Tier 2 sind. Dass es vielleicht schon 8, 9 Vereine in der Welt gibt, wo die mehr verdienen können, wo die höhere Chancen haben auf Titel. Und dann ist ja normal, dass die besten Spieler auch zu den Top-Vereinen wollen. Hm. Wir versuchen da wirklich in diesen Top 16. Wir haben ja die Champions League angefangen als Nummer 7 in der UEFA-Koeffizientenliste. Nummer 7 muss man sich da in der Zunge zergehen lassen. Aber wir wissen auch, dass wir leider Spieler wie Florian Wirtz oder andere leider nicht für ewig halten können.
Trotzdem noch mal zu den Zahlen, Patrick. Dieses Wahnsinnsjahr, dieses Double-Jahr, wo alles funktioniert hat. Am Ende hat man gesagt, boah, Wahnsinn, und jetzt schaffen die das sogar, die Mannschaft zusammenzuhalten für die neue Saison. Aber hätte man da vielleicht schon mehr wieder im Erfolg sozusagen verändern müssen, oder ist das zu einfach jetzt aus der Perspektive 1,5 Jahre rückwärts?
Ja, genau, das ist das halt. Ne? Also jetzt im Rückblick sagen auch die Verantwortlichen durchaus unter der Hand mal, das hätte schon passieren können, da vielleicht nochmal die eine oder andere Stellschraube zu ändern. So war der Aderlass jetzt im Sommer halt riesig, ne? mit dieser Achse, die da weggebrochen ist. Ne? Wenn man jetzt nur von hinten durchgeht, Lukas Radetzky, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Florian Wirtz, Boniface klammer ich mal aus. Ja. Aber es ist ja eine komplette Achse dazu, dann noch Frimpong und Hinkapé, die man ja auch nicht vergessen darf. Das ist natürlich ein riesiger Aderlass. Dann hast du 38 Kaderbewegungen gehabt im Sommer. Gab es auf dem Niveau noch überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwo gelesen, Hertha BSC hatte mal irgendwann vor Urzeiten irgendwas anderes, aber das war
Bundesliga-Skandal oder sowas.
Ja, oder? Genau, also das hatte nichts mit europäischer Topklasse dann zu tun, wo Bayern ja hin will. So, und jetzt haben sie den Kader so krass umgebaut, haben aber für meine Begriffe einen großen Fehler begangen dabei und haben Granit Xhaka ziehen lassen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, das hätte auf gar keinen Fall passieren.
Ziehen lassen müssen?
Nee, lassen müssen ist nicht richtig.
Er wollte unbedingt weg.
Ja, die Frage ist ja immer, wenn man mich fragt, was sind die größten Fehler gewesen in meinen 7 Jahren bei Bayer Leverkusen, dann ist eine Verlängerung eines Spielers, wo wir zur Zeit der Verlängerung extrem zufrieden waren und happy waren, am Ende ein Fehler gewesen. Wir haben Charles Arangis, damals ganz wichtig, Nummer 6, verlängert, mehr Geld bezahlt, und seit der Verlängerung hat er dann nicht so geliefert, wie er vorher geliefert hat. Wir wollten, also Simon und ich waren uns einig, dass wir nicht einen Granit Xhaka halten wollen, der ungern da bleibt. Mhm. Also da haben wir sozusagen den Willen des Spielers schon im Kopf gehabt. Wir haben unsere Bedingungen gehabt, aber wir wollten nicht auf Teufel komm raus, weil Granit kann wirklich top und ist top.
Sieht man auch in
wenn er zufrieden ist. Mhm. Aber wenn er sozusagen gezwungen wird, irgendwas zu machen, dann siehst du vielleicht einen anderen Granit Xhaka. Mhm. Und das wollten wir nicht, das wollen wir einfach nicht. Aber ob das am Ende ein Fehler gewesen ist, wird die Zeit zeigen. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, zu den und den Konditionen, wenn du das und das bringst, wären wir bereit. Wir haben natürlich gehofft, dass die Konditionen nicht kommen.
Ja.
Oder dass das nicht so kommt, aber wir müssen ja unser Wort halten. Wenn wir sagen, unter den Konditionen kannst du gehen, dann muss man unser Wort halten. Jetzt
müssen wir ein anderes Thema noch anschneiden. Und zwar, es gibt bei Leverkusen die Bayer-Arena, wunderbares Schmuckkästchen, da ist Trainingsgelände mit dabei. Wir haben so eine Luftaufnahme. Und da gibt es die A1, die da vorbeigeht. Und da wird jetzt wieder gebaut und es fallen Plätze weg bei Bayer 04 Leverkusen. Also um die Geschichte kurz zu machen, man sucht jetzt einen Platz in der Umgebung, wo man wirklich so einen Campus hinbauen kann, Projekt 120 Millionen Euro. Warum ist das schwierig gerade?
Ja, also erstmal ist der Anlass dieser Autobahnausbau, der beginnt 2029, 2030, das weiß man noch nicht so genau. Und der wird verbreitert und da fallen Trainingsplätze weg, da kommen Baumaschinen hin, wird als Parkplätze benutzt, die andernorts wegfallen. Deswegen, das ist der Anlass, aber eigentlich will Bayer Leverkusen sich ja auch weiterentwickeln. Ja. So, und diese Trainingsplätze oder die Trainingssituation an der Bayer Arena ist eben so schon geschrumpft, dass man da nicht alles zentral haben kann. Das heißt, Jugendmannschaft, Frauenmannschaft etc., das ist alles verteilt. Und das will man nun zentral haben, wie es sich für einen europäischen Top-Club gehört. So, und jetzt gestaltet sich es aber sehr schwierig, weil, ich meine, Fernandos Lieblingsthema, er wird bestimmt noch gleich dazu was sagen, aber seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren ist Bayer da auf der Suche nach einer geeigneten Fläche im Umkreis. Und hat, glaube ich, so roundabout 70 Flächen prüfen lassen und ist dann am Ende bei mehreren Flächen schon mal relativ weit gewesen, auch zwischen Monheim und Langenfeld. Da ging dann was.
Jetzt soll es ja Monheim werden.
Ja, genau. Aber und das ist eine Fläche, sogar die Politik Bayer zugewiesen hat. Und und jetzt sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Aber gibt es natürlich jetzt Probleme mit der Politik, weil in Monheim die
hat. Für mich ist es ganz schwer zu verstehen. Man hat ja das Gefühl, also ich lebe in Köln, also ich schaue auch über den Rhein rüber. Leverkusen, Monheim, Dormagen, was da alles ist, alles eigentlich Bayer. Jetzt müsste man ja denken, okay, das muss doch für so einen Verein, der, und bei so einem Konzern, der dahinter steht, der für die Region so wichtig ist, ist das doch ein Klacks, da was zu finden, wo man ein Trainingsgelände hinbaut.
Ja, schön, wenn das so wäre.
Ja, aber warum ist das so schwierig? Was ist da so schwierig?
Also erstmal ist es überhaupt in Deutschland extrem schwierig zu bauen, weil es gibt immer irgendwelche Gründe, warum irgendwelche Leute Argumente finden, um dann nicht bauen zu lassen.
Ja, bestimmte Tiere, was weiß ich, alle möglichen Dinge. Ja,
Vorgaben.
Ja.
So, ja. Dann ist es so, dass es sehr viele unterschiedliche Beteiligte gibt, die da das Okay geben müssen. Mhm. Wir sind jetzt fast so weit gewesen, dass wir einen Standort haben, nach über 70 ausgesuchten, wo sogar die Politik uns hingewiesen hat. Und jetzt gibt es halt natürlich auch Kommunalpolitik, Landespolitik, unterschiedliche Parteien. Und jetzt sind wir ein bisschen zum Spielball der Politik geworden. Und man versucht, das zu verhindern, weil es einen Wechsel nach den Kommunalwahlen gegeben hat in Monheim. Wir sind bereit, offen und ehrlich zu diskutieren. Wir haben das auch schon gesagt. Es gibt schon einen Termin, um mit allen Parteien lokal zu diskutieren. Und jetzt wollen die aber vor diesem Termin das schon zerschießen.
Und das heißt, ihr müsst dann die 71., die 72., die 73.
Das heißt,
oder ist jetzt schon der
das
Zeitpunkt?
Das heißt, ich bin erstmal auf 180.
Ja.
Und muss von meinen Leuten zurückgehalten werden, damit ich hier nichts Falsches sage.
Okay.
Weil wenn ich hier hochziehen würde, würde ich alle, aber alle auch.
Ja, aber wenn man alle, dann ist sozusagen
deswegen
die Konsensfähigkeit nicht mehr gegeben.
Deswegen versuche ich ja, da wir in Deutschland sind und ich ja mich auch als Spanier und emotionaler Spanier versuche, seit vielen Jahren lebe ich in Deutschland, nur dieses Konsens, das wir hatten, wird wieder von der Politik zerschossen.
Aber in Spanien
also wir sind aber trotzdem konsensbereit und wir sind trotzdem bereit zu verhandeln, aber andere anscheinend nicht. Andere wollen das vorher zerschießen.
Also auf jeden Fall Respekt für die Selbstbeherrschung. Merke, der Torero, das spanische Blut kocht.
Ich hab gestern Abend mit Herrn Menning noch telefoniert. Puls ruhig halten.
Okay. Ist geglückt. Wir sind sofort wieder zurück im Doppelpass. Dauert wirklich nicht lang. Bis gleich. Zurück in München beim Doppelpass. Und Sie sehen es da hinten schon, Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Wir wollen nochmal nachfragen bei Stefan Kumberger. Erstens, was für Zahlen wurden präsentiert? Zweitens, wie ist die Wahl ausgegangen, was den Präsidenten Herbert Hainer angeht? Kumbi, bitte.
Ja, die ganz wichtigen Finanzzahlen, auf die müssen wir noch warten. Die verkündet nachher Jan-Christian Dresen, der CEO. Aber Herbert Hainer, der kann schon mal aufatmen. Er ist als Präsident wiedergewählt worden. Und zwar mit überwältigender Mehrheit. Genaue Auszählung steht noch aus, aber es dürften so um die 95% Ja-Stimmen sein. da darf er aufatmen, denn vor 3 Jahren hatte er so einen kleinen Denkzettel bekommen. Da hat er nur noch 83% der Mitglieder überzeugen können. Da waren viele unzufrieden, wie er mit dem Thema Katar-Sponsoring umgegangen ist. Das ist jetzt alles vergessen. Da hat er sich 3 Jahre lang richtig reingehängt. Und deswegen hat er jetzt ein deutlich besseres Ergebnis abgeholt, genauso wie seine beiden Vizepräsidenten.
Stefan, gibt es denn kritische Stimmen auch? Also es gab ja auch Jahreshauptversammlungen, da wurde dann irgendwann abgebrochen. Und wie war es bisher jetzt in diesem Jahr?
Ja, da sind wir wieder beim Thema umstrittene Sponsorings beim FC Bayern. Also Michael Ott, der so ein bisschen der Berufskritiker des FC Bayern ist, ein sehr kritischer Bayern-Fan, hat heute auch wieder gesprochen vor der Wahl des Präsidiums und hat nochmal darauf hingewiesen, dass ihm jetzt dieser Deal mit Emirates, der Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht gefällt. Denn die Emirate unterstützen die Gewalt im Sudan. Und da hat dann Jan-Christian Riesen das Wort ergriffen als CEO und hat nochmal darauf hingewiesen, dass Emirates ein sehr verlässlicher Partner des Sports ist, dass Real Madrid von denen zum Beispiel auch unterstützt wird und dass der FC Bayern natürlich gesellschaftspolitische Themen im Blick hat, aber sich nicht um alles kümmern kann. Und da kamen ein paar giftige Sätze von ihm Richtung Michael Ott rüber und es gab auch Pfiffe und Sprechchöre gegen Herrn Ott. Also da kam so ein bisschen wieder das Gift nach oben hier auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, aber ansonsten verläuft wirklich alles sehr harmonisch.
Vielen Dank, Stefan Kumberger. Grüße in die Halle. Und für Herbert Hainer, sehr wichtig, glaube ich, so ein gutes Ergebnis, oder?
Ja, ich glaube schon, dass er auch darauf hingearbeitet hat in den vergangenen Jahren und auch jetzt in den vergangenen Wochen, glaube ich, explizit, dass man das Boateng-Thema irgendwie vom Tisch kriegt, damit es da nicht diskutiert werden muss. Die Vertragsverlängerung mit Company, glaube ich, war ihm auch sehr wichtig, dass das vor dieser...
War auf dem Foto mit drauf, ja.
War auf dem Foto mit drauf, auch in der Pressemitteilung zitiert. Also ich glaube schon, dass das ein paar Sachen waren, die er vor dieser Jahreshauptversammlung gerne noch unter Dach und Fach bekommen hat.
Also schließen wir das Thema Jahreshauptversammlung damit ab und kommen zu einem Thema, was uns jetzt in dieser Woche sehr beschäftigt hat, nämlich Schiedsrichterentscheidungen im Zusammenhang mit VAR. Im DFB-Pokal in der 2. Runde hatten wir keinen. Da haben viele, auch Kritiker des VAR, dann gesagt, Mensch, jetzt hat er mir aber schon gefehlt. Also ein Thema, was Ruth uns jetzt vorlegt, weil es brandheiß diskutiert wird.
Und da sind wir nämlich beim Spiel Union gegen Freiburg an der Stelle, weil wir Freiburg gerade erwähnen. Morgen 17.30 Uhr Frauen-Bundesliga Freiburg gegen Leipzig, live auf Sport 1. Nils Petersen, dann der Experte. Also, bei Union Berlin hatten wir folgende Szene. Insgesamt ging es 0-0 aus, aber wir haben trotzdem was zu diskutieren. Der Ball zappelte im Netz, 63. Minute. Wir sehen die Ecke von Christopher Trimmel. Dann setzt sich da André Ilic durch, bisschen robust gegen Manzambi, drückt den Ball irgendwie über die Linie. Entscheidend war aber, dass das Schiedsrichtergespann sagt, hier Khedira stand im Abseits. Also könnt ihr natürlich gerne diskutieren, ob er da entscheidend eingegriffen hat und in der Sichtlinie des Torhüters stand. Aber das hier ist dann der größere Aufreger gewesen, dass Schiri Storks nämlich rausgeht in die Review Area, also dass der VAR ihn da rausschickt für eine Abseitsposition. Horst Held hat Folgendes dazu gesagt, was ich noch nie gesehen habe, dass sich der VAR bei Abseits einmischt und den Schiedsrichter in die Review Area schickt. Wo kommen wir denn dahin? Ich verstehe es nicht mehr. Entweder ist es Abseits oder keins. So, jetzt natürlich an die Runde. Freie Diskussion. Ist das verwunderlich? Ich würde sagen, naja, also das kann natürlich der VAR auch klären, wenn da eine Abseitssituation vorliegt, wie sie ja eben in dem Fall war. Aber gerne, das überlasse ich jetzt euch in brandheiß diskutiert.
Stefan, bist du bei Horst Held, der letzte Woche hier war und sich jetzt da doch ziemlich aufgeregt hat?
Ja, ein Stück weit schon. Hier muss man aber sehen, Abseits mit Torfolge. Aber ich bin bei ihm, weil das sollte man eigentlich so erkennen müssen. Wir haben uns die Szene ja vorhin, ich glaube, 5, 6, 7 Mal angeguckt. Und der Linienrichter steht genau auf der Höhe und müsste eigentlich dieses Abseits erkennen. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass ein Schiedsrichter rausgeht, sich das nochmal anschaut und dann die Entscheidung trifft. Ich finde schon, dass man die Kompetenz im Keller haben sollte, um dem Schiedsrichter zu sagen, Abseits und dementsprechend kann.
Ist es nicht okay, Toni, dass ein Schiedsrichter gerade bei so einer Frage greift er im Abseits stehende Spieler, in dem Fall Rani Khedira, aktiv ein, ja oder nein, dass der Schiri selber nochmal guckt aufs Bild?
Du hast es gerade eben selbst gesagt, Abseits ist es auf alle Fälle. Die Frage ist, ist es passiv oder aktiv? Also greift er aktiv ein? Er klammert gegen Höhler, meine ich, ist es da. Heißt also, da greift er schon mal aktiv ein. Dann ist die Frage, behindert er die Sicht von Atubolu? Und deswegen hat er wahrscheinlich dann auch Sören Storks in die Review-Area geschickt.
Der Ball geht durch die Beine, das hätten doch die unten auch eigentlich sagen können. Also da ist er ja logischerweise dann irgendwie aktiv, oder?
Wenn ich mir die Situation so anschaue, hätte ich es als Tor gegeben, ehrlich gesagt. Aber Regel ist Regel. Ja.
Okay. Aber dann ist es dann richtig, den Schiri noch mal rauszuschicken vor den Schirm, Fernando?
Habe ich keine Meinung dazu.
Das glaube ich, also das glaube ich überhaupt nicht.
Ich bin 50-50.
Ja?
Also ich finde es eigentlich besser, wenn man sich noch versichert, aber auf der anderen Seite ist es richtig. Wenn das klar abseits ist, dann muss es der Videoassist auch den sagen. Er behindert da, er ist abseits und aus, die Maus.
So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Tor in demselben Spiel.
Ja.
Na, wir können
das ist aberkannt worden nach dem Kopfball von Ginter. Ja, genau. Da schauen wir erstmal rein. Also gleiches Schiedsrichtergespann, Sören Storks in der Verantwortung auf dem Platz und der VAR in Köln. Und da siehst du es ja eigentlich auch erstmal nicht, dass Ginter sich selbst an den Arm köpft in den Zeitlupen. Also ich habe es zumindest nicht gut gesehen.
Genau, also er gewinnt hier das Kopfballduell. Trifft aber den Ball, also mit dem Kopf und dann seinen Unterarm. Dementsprechend, wenn du ein Tor erzielst, wo die Hand mit dem Spiel ist, muss es aberkannt werden. Ist
hier unfassbar. Kann man es erahnen, ne?
Erahnen.
Ja, also ich.
Also schwer zu erkennen. Und hier jetzt die Entscheidung eben vom Schiedsrichter, dass er nicht rausgeht, sich das nicht anguckt, sondern nur auf das hört, was er vom Keller zu gesprochen bekommt.
Ja.
Dementsprechend die Entscheidung und die Erklärung fällt.
Also
das passt ja nicht im... Zweimal ja. Standard, zweimal Torfolge, also entweder beides mal ran, finde ich,
ja.
Aber nicht einmal ran, also an den Monitor und einmal nicht, ich verlasse mich auf die unten.
Ich bin bei dir, dass die klare Linie in diesem Fall fehlt, bin ich bei dir, aber am Ende des Tages geht es mir bei so Entscheidungen nur um eins und zwar, dass am Ende die richtige Entscheidung rauskommt. Inwiefern sie die oder wie sie die finden, wie der Weg dahin ist, ob der Schiri rausgeht oder nicht rausgeht. Am Ende muss die richtige Entscheidung stehen. Weil wenn ich jetzt sehe, wie unter der Woche, wo Bayern in Köln spielt und dieses 1-1 zählt, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter aufgrund des VARs oder Linienrichter nicht mehr wissen, wann sie die Fahne heben sollen oder ob sie das irgendwie im Hinterkopf nicht mehr abgespeichert haben, was ja, weil man es nicht mehr braucht in jeder Sekunde. Aber das ist für mich dann, das ist fatal, wenn solche Entscheidungen fallen, weil das ist wirklich für eine Mannschaft, in diesem Fall für Köln, Katastrophe gewesen aufgrund vom Spielverlauf. Und jetzt an diesem Wochenende da in Berlin ist es so oder so, es muss die richtige Entscheidung her. Wie, ist mir wurscht, Hauptsache die richtige Entscheidung.
Aber dann nehmen wir noch ein paar andere Spiele. Wir können auch Heidenheim gegen den HSV mit dem Elfmeter, der ja nie einer war, wo er aber pfeift und dementsprechend Heidenheim nach Hause geht oder das Abseitstor Dortmund in Frankfurt.
Ja,
also sind ja schon Dinge im Fußball, wo ich denn überhaupt nicht verstehe. Wegen 20.000 Euro kostet, glaube ich, so ein Videoeinsatz pro Spieltag.
Wenn man so eine mobile Lösung macht,
dass der in einem K.O.-Spiel im DFB-Pokal nicht eingesetzt wird, da muss ich sagen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.
Ja.
Dazu eine Meinung oder auch?
Ja, ja. Ich würde es auch besser finden.
Kann man da nicht drauf hinwirken? Also ich meine, klar, in der ersten Runde, wo so viele Amateurvereine Heimrecht haben und so weiter, das würde dann wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber
zweite Runde muss
schon sein wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allen Dingen, du hast ja so Spiele wie Köln gegen Bayern, du weißt, das wird hitzig, da wird um alles gefeit, um alles gekämpft.
Ja.
Du hast Frankfurt gegen Dortmund, da musst du einen Video Assistant einsetzen, also das kann nicht sein.
Wir haben ja letztes Jahr auch gegen Bayern die zweite Runde gespielt. Kann auch, also und Frankfurt, Dortmund auch.
Ja, oder jetzt war doch Köln-Bayern und da fällt ein Abseitstor, was zählt. Das,
ich da finde,
gibt es ja die Möglichkeiten und ich möchte den Satz von Lukas Brasius noch ganz kurz zumindest zum Nachlesen noch mal reinbringen, der das so ein bisschen vergleicht mit dem, was wir alle auch irgendwie kennen. Früher haben wir noch auf die Straßenkarte geguckt, wenn wir überlegt haben, wo wir hinwollen oder kannten dann den Weg irgendwann. Wenn die ganze Zeit mit Navi fahren, können auch die einfachsten Wege auch nicht mehr finden, weil wir keinen Fokus mehr drauf haben. Und wenn du so eine Art Navi in Form des VAR im Rücken hast, dann fokussierst du dich auch nicht mehr so richtig und ganz auf die Situation.
Genau.
Da ist was dran.
Ja.
Aber trotzdem können wir natürlich nicht sagen, na gut, dann fahren wir jetzt halt alle wieder ohne Annahme Navi.
Schiedsrichter, so bitter wie es ist, verlieren ja eine gewisse Schärfe, weil sie ja genau auf das zurückgreifen können.
Ja.
So, und das meint er ja damit. Das ist ja vollkommen richtig.
Ich finde, in dieser Woche hat man ganz gut gesehen, dass wir eigentlich nicht mit VAR, aber auch nicht ohne leben können. Ja, ich finde, der Mittwoch oder Dienstag und Mittwoch haben gezeigt einfach, dass es eine Rückkehr zu ohne VAR einfach nie mehr geben wird. Das wird nicht mehr kommen, das ist eine Utopie. Und gleichzeitig hat man am Wochenende so viele Diskussionen gesehen, was auch super schwierig ist. Ich finde generell immer noch, bleibe ich bei, das wird nicht mehr passieren, ich weiß, aber dass wir diesen VAR eingesetzt haben auf Kosten dessen, dass so das Wichtigste im Fußball, nämlich der Torjubel für Fans im Stadion nicht mehr so gut ist, das finde ich immer noch eine falsche Entscheidung.
Ja, aber findet schon durch so einen DFB-Pokalspieltag ohne und wie er dir dann fehlt, merkst du schon, was wir auch am VAR haben. Das ist, wie gesagt, es ist irgendwie eine Krux, weil es für beide Seiten, für beide Sichtweisen auch gute Argumente gibt. Aber weil wir bei den Szenen waren aus diesem Spieltag, jetzt aus der Bundesliga, eine Szene gab es bei Frankfurt, Stefan, wo sich hinterher Dino Toppmöller auch sehr drüber geärgert hat. Hier wurde ein Tor für die Frankfurter nicht gegeben, weil es ein vermeintliches Foulspiel an Arthur Theat gab. Von Theat, Entschuldigung, ja, logischerweise.
Ja.
Siehst du da ein Foulspiel?
Nein, ich sehe kein Foulspiel.
Und der Pfiff, wir haben es ja gerade auch gehört, der kam schon so früh, da war der Ball noch nicht über die Linie, dann kannst du ja auch nichts.
Darum geht es nicht. Also wenn der Ball die Flugbahn hat und der Schiedsrichter ist darauf fokussiert, was in der Mitte passiert, ein Halten, Ziehen, Schubsen, wie auch immer, dann kann er sehr wohl früher abpfeifen, auch wenn der Ball noch in der Luft ist. Das hat ja damit nichts zu tun, wenn er das klar erkennt. Nur das hier war ja eine klare Fehlentscheidung.
Und dann ist eben immer wieder die Frage, dann ist ja so ein Netz mit doppeltem Boden gespannt, mit VAR und mit Videomöglichkeiten. Ja,
lass laufen,
und dann hast du
nicht.
Dann hast du solche Dinger, wo wir hinterher, wo alles, oder sieht jemand da, oder sah da jemand einen Foul bei euch? Nee, oder? Nee. Und dann ist die Frage, warum passiert das denn noch? Ne? Warum passiert dann so eine Fehlentscheidung?
Er hat das 100% falsch erkannt, weil er war sich ja zu 100% sicher. Normalerweise lassen ja die Schiedsrichter laufen, Torerzielung, und dann bekommst du ja etwas auf dein Ohr. Oh, ja. Geh noch mal ran, da war nichts, wie auch immer, Tor zählt. Aber er war ja so 100% sicher.
Ja, ja, absolut. Wir wollen mal Dino Toppmöller noch hören zu dieser Szene, die natürlich die Dynamik eines Spiels dann komplett ändert.
Ich mache das eigentlich nicht so gerne, aber das war schon auch nochmal über den Schiedsrichter spricht, vor allem das Tor in der ersten Halbzeit, hatte ich im Spiel schon den Eindruck, dass es kein Foul ist. Und wenn du dir die Bilder anschaust, dann kann ich bis jetzt immer noch keins erkennen. Und das ist natürlich für uns schon extrem ärgerlich, weil das Spiel dann wahrscheinlich schon noch andere eine Wendung nimmt. Vor allem auch für den Spieler Wahi, der dieses Tor natürlich dann unbedingt auch mal gebraucht hätte für sein Selbstbewusstsein.
Ja, so kann man das sehen und ich verstehe ihn da komplett, Dino Toppmöller, dass er sich da so äußert, aber wir werden es einfach immer wieder haben, dass wir diese Diskussion führen über Schiedsrichterentscheidungen, ob mit oder ohne VAR. Wir sind gleich zurück hier bei uns im Doppelpass und sprechen unter anderem dann über Borussia Mönchengladbach. Polanski siegt und zwar deutlich. Ist das ein Fingerzeig in die Zukunft? Geht es mit ihm als Trainer bei Borussia Mönchengladbach weiter? Gleich hier im Doppelpass und Sie holen sich den Urlaubsbonus. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Bis gleich. Willkommen zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Und jetzt wird sich Fernando Caro einer sportlichen Herausforderung stellen. Nämlich dem Winamax Checkout Darts.
Ja, kommen Sie gerne zu uns rüber. Genau, zum Doppelpass Winamax Checkout. Also, Lars steht schon bereit, der Herausforderer.
Hallo,
servus. Es gibt ein Dartset, einen Hoodie und ein neues Trikot. Ich nehme an, das wird immer noch für die Bayern dann sein, aber natürlich nicht mit Arjen Robben hinten drauf.
Nein, das nicht, aber mit Harry Kane.
Dann wird es Harry Kane.
Ja, wir gehen ja mit der Zeit. Ne?
Sehr gut. So, hier einmal die Dartspfeile. Wie steht es bei Ihnen ums Dartsspiel?
Nicht so sehr. Ich spiele eigentlich nie.
Ja, dann heute hier sowas wie eine Premiere. Gerne. Wir starten. Gerne dahinter bleiben.
Ach so, dahinter. Und dann am besten an die Mitte, ne?
Am besten ins Bullseye, genau. Aha. So, da war keine Triple dabei. Die 2, die 17 und die 19. Gerne die auf. Also 38 für Fernando Caro. Trainer. Applaus gibt's dann natürlich für Jan Koller. So, da sind die 8 und die 1, das gibt 9. Die 19 können wir leider nicht zählen lassen.
Oh. Jetzt nochmal.
Jetzt nochmal. Sie liegen vorne. Zweite Aufnahme. Oh, das war knapp dran. Das ist die 13, die 6 und die 16. Das sieht nicht so schlecht aus hier. 73 insgesamt für Fernando Caro. So, jetzt aufholen. Die Triple. Oh, das Moment, einmal noch bevor hier.
Was denn? Achso.
Damit der Ball auch richtig fliegt.
Es ist ja Zeitspiel hier fast schon.
Soll ich hier tauschen? Komm, wir tauschen einfach. Oh, oh,
warte. Gehen wir nochmal in zwei Pfeile hin.
Noch eins.
So. Ja, das ist gut. Wenn Sie gewinnen, gibt es 100 Euro ins Straßenschwein. Jetzt. Okay. Gut, die 20. Die 14. Und die 11. 20, 14 und die 11. Aber wir schaffen es nicht.
Nicht ganz.
54.
Hat nicht ganz gepasst.
Vielen Dank fürs Mitmachen.
Alles klar. Alles gut. Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Also, es gibt Geld in Frankfurt. Danke. Super, ich sammle hier alles ein.
Alles gut. Dankeschön.
Respekt. Ja, nicht schlecht. Also. Wie hast du vorhin bei Dortmund gesagt, ne? Man muss auch die schmutzigen Siege muss man mitnehmen, wenn man ein Spitzendartspieler sein will. 100 Euro ins Phrasenschweinerspiel. Absolut. Und jetzt schauen wir auf Borussia Mönchengladbach. Da ist so ein bisschen Erleichterung zu spüren nach diesen 4 Toren in St. Pauli.
Gladbach sendet mehr als nur ein Lebenszeichen. Nach 7 Monaten ohne Sieg gelingt gegen einen direkten Konkurrenten ein wichtiger Befreiungsschlag. Und die Borussen ziehen St. Pauli in den Abstiegskampf hinein. Und verlassen gleichzeitig die direkten Abstiegsplätze. Auch weil sich Tabakovic mehr und mehr zu einem perfekten Ersatz für den verletzten Kleindienst entwickelt. 2 Tore in Hamburg, 5 insgesamt. Das bedeutet, Tabakovic ist für die Hälfte aller Gladbach-Tore verantwortlich. Und Ruven Schröder ist seit 2,5 Wochen für alles andere in Gladbach verantwortlich. Auch dafür, ob Interimstrainer Polanski zur Dauerlösung befördert wird. Nach dem 4:0 gegen St. Pauli, Polanskis erstem Sieg, fragen wir, kann Ruven Schröder Eugen Polanskis Bewerbungsschreiben jetzt noch ablehnen?
Das ist die Frage, Stefan. Letztlich wird das Bewerbungsschreiben erst im Derby gegen Köln wirklich unterschrieben. Aber ist das jetzt ein Zeichen für dich, dass sich die Arbeit von Polanski so langsam so ein bisschen auswirkt auf die Mannschaft, dass man schon was sieht, was er da versucht umzusetzen?
Also das Spiel war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gladbacher haben hochverdient gewonnen. In Hamburg gegen Pauli zu bestehen in so einer Situation ist nicht einfach. Das tut gut, vor allen Dingen im Hinblick auf dieses Derby gegen Köln nächste Woche. Aber mit diesem Bewerbungsschreiben, er muss weiterliefern, genauso wie die Jungs weiterliefern müssen. Und dann wird das wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft, automatisch passieren.
Aber man hört eigentlich auch nicht viel über andere Namen oder also ich glaube schon, dass das die A-Lösung ist momentan, Polanski für Gladbach, oder?
Das ist auf jeden Fall der Wunsch zumindest von Ruven Schröder, da weiterzumachen und es mit ihm durchzuziehen. Ich habe mich da auch mal ein bisschen erkundigt, vor allem weil die Bayern ja auch vergangene Woche gegen Gladbach noch gespielt haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Kandidaten wie Christian Streich oder Co. Sofort ins Spiel kommen, aber auf jeden Fall Ruven Schröder will, glaube ich, schon mit Polanskis durchziehen, wenn möglich.
Ja, und wenn nicht, gibt es dann noch Ten Hag.
Wurden für ihn geflochten.
Es tut ja auch der Mannschaft gut, wenn du so lange wartest Ende März auf einen Sieg. Und auch den Fans tut es gut, ja, die überall mit hinreisen, wirklich alles geben. Dann ist so ein Spieltag oder so ein Ergebnis schon mal wirklich richtig und wichtig.
Wir haben letzte Woche so ein bisschen uns gekabbelt, weil ich dich darauf festlegen wollte, dass du dich bekennst, ist
der Kader Bundesliga tauglich, ja oder nein? Du hast dich da so drumherum gedrückt. Letztlich habe ich ein Nein rausgehört. Jetzt ist es eher wieder ja.
Nein, also ich springe ja nicht von Woche zu Woche, so wie du oft.
Ich muss hier flexibel sein, je nachdem, was für Unterwäsche du trägst.
Nein, es wird ein langer und harter Kampf. Es wird auch noch ein langer Weg.
Ja.
Du hast jetzt Vereine wie St. Pauli hast du runtergezogen. Du hast Heidenheim mit drin, Mainz. So, da geht es drum. Aber sich jetzt festzulegen, was am 30. oder 34. Spieltag passiert, ich glaube, das ist zu früh. Aber sie werden noch länger dort unten drin bleiben. Da lege ich mich fest.
Nun ist St. Pauli auch, hat gerade einen richtigen Negativlauf. Die wirken ganz anders, viel stabiler, als sie in die Saison gestartet sind. Was hast du für eine Erklärung?
Ich wollte gerade sagen, es war ein dankbares Spiel, glaube ich, gestern gegen St. Pauli, die ja wirklich in einer Negativspirale sind. Da sind ja die Tugenden aus der vergangenen Saison überhaupt nicht erkennbar. Mhm. Und also gerade diese Basics, die St. Pauli ausgezeichnet hat in diesem ersten Bundesliga-Jahr, auch diese Begeisterung mitgenommen zu haben nach dem Aufstieg, muss ich ehrlich gesagt gestehen, lasse ich vermissen. Und wenn der Trainer wirklich diese grundlegenden Fragen stellt, dann weiß ich nicht, ob dieser Kader dann letztendlich auch Bundesliga-tauglich ist.
Und der Trainer hat sich in der Pressekonferenz zur Leistung seiner Mannschaft so geäußert und da passt einfach alles zusammen, also zumindest bei der Analyse und dem, was dann passiert.
Das größte Problem war heute natürlich, wenn man wieder über Kompaktheit redet, dass wir verschiedene Denkweisen hatten, dass wir rausgeschossen sind in Positionen, wo wir hätten nicht rausschießen sollen und auch nicht nachverteidigt haben. Und in dem Moment geht's Licht aus. Ja, so fühle ich mich gerade.
Das passte, oder? Ja, wenn wir noch mal ein bisschen draufschauen auf Szenen aus dem Spiel, Stefan, das erste Tor, Tabakovic, da gab es die Diskussion, abseits ja oder nein, war relativ klar für mich. Das ist natürlich auch ein bitterer Fehler vom St. Pauli-Torhüter. Tabakovic scheint auch langsam besser zu funktionieren, hat jetzt schon einige Tore geschossen, auch ein paar Torbeteiligungen.
Ja, die Hälfte aller Tore, ne? 5 von 10, das ist schon eine Marke. Natürlich hier, das weiß der Torwart selber, weil dass das ein Riesenbock war. Und wenn du dann in einem Zustand, wo du ja nicht das Selbstvertrauen hast, eben immer mehr öffnen musst, dann spielst du den natürlich in die Karten. Und das hat Gladbach dann vor allem beim dritten und vierten Tor wirklich auch herausragend rausgespielt mit ihren Kontern.
Hier ist das zweite Tor.
Ja, komplett blank. Also das
auch Tabakovic. Ja. Das war noch vor der Pause, 40. Minute. Also darf so natürlich auch nicht verteidigt werden, dann in der Box.
Ja, zentral blank zu sein, geht eigentlich nicht für eine Mannschaft, die eigentlich gegen den Abstieg spielt und die im Zentrum alles zumachen muss. Das ist ihnen nicht gelungen, aber auch schon in den letzten 6 Spielen nicht.
Und hier Mancino, der auch endlich mal trifft, ja, der auch nicht so reingekommen ist in die Saison, wie er sich das sicher vorgestellt hat. Das war das dritte Tor für Borussia Mönchengladbach am gestrigen Tag. Und wir werden gleich auch noch auf das vierte schauen. Auch das, und das muss man sagen, und deswegen hast du, glaube ich, da ja absoluten Punkt, geht alles zu einfach. Deswegen war das ein dankbarer Gegner letztlich. Ja?
Bedenkliche Zerfallerscheinungen.
Ja. 6. Spiel in Folge verloren. Der FC St. Pauli und Gladbach eben jetzt endlich mal ein Dreier. Und wie gesagt, das richtungsweisende Spiel gegen Köln, das kommt jetzt. Und Ruven Schröder ist dann am kommenden Sonntag bei uns hier. Und da bin ich gespannt, wie er die Situation einschätzt.
Wir haben ja noch einen tollen Gast nächste Woche.
Boris Becker, ne?
Genau.
Den hast du besorgt, Stefan.
Den habe ich besorgt. Ja. Weil du hast die Nummer nicht, ich habe sie natürlich.
Ja, genau. Vielleicht habe ich sie nach der Sendung. Wer weiß. Nein, aber so eine Trendumkehr könnte natürlich tatsächlich jetzt passieren bei Borussia Mönchengladbach, oder?
Ja, ich glaube, dieses Derby ist nochmal entscheidend. Das ist mit das Hitzigste, was wir haben in der Bundesliga. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann wünsche ich Ihnen das natürlich. Aber ich wünsche St. Pauli genauso, dass Sie in der Liga bleiben für die Bundesliga, für alle. Aber Fußball, komm, 3 Euro.
Komm, ist ja jetzt gibt doch mal was. Du hast die Nummer von Boris, da kannst du doch mal 3 Euro. Aber du musst den Satz auch ganz zu Ende sprechen. Was, Fußball?
Ja, ist kein Wunschkonzert.
Fußball ist kein Wunschkonzert.
Ja. Nein, weil ich gesagt habe, ich wünsche natürlich Pauli auch in der gesamten Bundesliga, dass sie drin bleiben. Aber dann müssen sie natürlich mehr bringen und anbieten als in den letzten 6 Spielen. Weil das ist denn nicht Bundesliga-tauglich.
Aber du weißt schon, dass am Ende 2 auf jeden Fall absteigen?
Echt?
Ja. Nee?
Ich habe gedacht, 5. Natürlich weiß ich, dass
sie
absteigen. Aber da sind ja noch mehr im Boot. Und wir sind ja noch relativ früh, wir haben noch ein paar Spieltage.
Ja. Und weil du das gerade sagst, weil wir jetzt da unten so drauf schauen und du auch gesagt hast, da sind jetzt, die Gladbacher haben ein paar andere mit unten reingeholt. Ich fand einen tollen, interessanten Satz vom Trainer vom 1. FC Heidenheim, der gesagt hat, Mensch, da sprechen mich so viele drauf an, es müsste doch jetzt mal nicht so spannend sein, aber wie er das wieder sagt, gefällt mir großartig.
Ich habe immer gesagt, viele Menschen haben, ich habe schon mal hier, glaube ich, gesagt, vor der Saison gesagt, macht es diesmal nicht so spannend mit der Relegation. Man muss eins wissen, wenn es für uns in dieser Saison nicht spannend wird, sind wir abgestiegen. Und deswegen wollen wir genau so ein Spiel wie heute, so eine Tabellenkonstellation, wo an jedem Spieltag alles möglich ist, dann bleibt es spannend und wir haben die realistische Chance, am Ende die Klasse zu halten.
Gute Sichtweise, ne? Oder?
Sehr gut. Ja, sehr gut, aber nicht.
Klar wünschen sich die Fans des 1. FC Heidenheim, dass das eine ruhige Saison wird und dass das nicht spannend wird. Aber das gleich sozusagen als unrealistisch als Trainer einzuschätzen, gefällt mir.
Ja.
Dir auch?
Mir auch, absolut. Ich meine, Sie wissen natürlich in Heidenheim ganz genau das erste Jahr getragen durch Euphorie, was ich ja vorhin angesprochen habe über St. Pauli. Aber jetzt ist dieser Bundesliga-Alltag, wo du dich einfach beweisen musst, auch gerade gegen die großen Teams. Bitter natürlich dran, gegen die direkten Konkurrenten dann keine Punkte zu ziehen, aber solche Punkte wie gestern, die tun Heidenheim natürlich gut.
Genau, denke ich auch. Frank Schmidt, wie immer, mit einem klaren Blick auf die Situation. Jetzt ein Exklusivspot und in wenigen Sekunden geht's hier weiter.
Bleiben drin.
Zurück im Doppelpass. Und Ruth hat Platz genommen bei uns in der Runde. Ruth hat gleich Neues aus Vancouver spenden, aber vorher sind wir unserem Publikum ja noch schuldig, das Dopafon nach unserer Frage der Woche. Also sind die Bayern jetzt stärker geworden oder die Konkurrenz schwächer? So haben sie sich geäußert.
Man muss sagen, dass Bayern eindeutig stärker geworden ist, und zwar im Punkto mannschaftliche Geschlossenheit. Da steht eine Einheit auf dem Platz. Und das Zweite ist, dass Kompanie ein Trainer ist, der wenig Aufhebens um sich macht und durch kluge, sehr kluge Aussagen gefällt.
Ich glaube, es kommt auch noch der Einbruch. Und dann werden wohl Leipzig und Dortmund da sein. Das sind 2-3 Spiele und schon ist es vorbei.
Aus meiner Sicht ist das eindeutig eine Mischung aus allem beiden. Tatsächlich sind die Gegner etwas schwächer geworden, aber der FC Bayern München ist unter diesem Trainer noch einmal eine Klasse besser geworden.
In der Champions League kommen erst noch die starken Gegner und dort wird sich dann zeigen, wie stark sie wirklich sind. Sollten sie dort auch diese Stärke zeigen, kann es eine super Saison werden.
Fernando, sind die Bayern besser geworden oder die Konkurrenz, wo Bayern 04 dazugehört, durch die Premier League sozusagen ihrer Stars beraubt und dadurch schwächer geworden?
Also ich glaube, dass Dortmund und Leipzig nicht schwächer geworden sind. Wir sind tatsächlich, wenn wir die letzten 2 Jahre und jetzt vergleichen, schwächer. Aber ich glaube auch, dass die Bayern einen Schritt nach vorne, die sind eingespielter, die sind schon länger mit dem Trainer, die Spieler sind schon länger da. Es ist ja automatisch eine Entwicklung, die es hoffentlich bei uns auch geben wird.
Das deckt sich übrigens mit unserer Online-Umfrage. Da sagen nämlich 78%, dass Kompanie die Bayern besser gemacht hat. Also dass das ausschlaggebend ist in unserer Umfrage. So, und jetzt Neues aus Vancouver. Das muss ja noch Platz haben in unserer Sendung, oder? Thomas Müller, der hat doch so einen Lauf. Spielt ja gerade Playoffs mit den Vancouver Whitecaps. Und steht da jetzt im Viertelfinale gegen Dallas, haben sie sich durchgesetzt im Krimi, also 3-0 gab es im Hinspiel und jetzt hat er auch den entscheidenden Kopfball zur Verlängerung gemacht und dann den Elfmeter verwandelt. Also was will man sagen, ne? Thomas Müller ist richtig gut unterwegs und hat erwähnt, dass er jetzt den Bart wieder stutzen möchte, hatte nur keine Zeit, hat sich aufs Spiel konzentriert. Also sind wir dann gespannt,
wie wichtige Info,
in Zukunft dann aussieht. Und die Spenden habe ich noch mitgebracht. Vielen Dank an dieser Stelle an Sven und den Vater aus Lübeck, Sylter Bavaria, der nördlichste FC Bayern Fanclub Deutschlands. Maurice Gagarin
sitzt da vorne,
sitzt erste Reihe. 30 Jahre Bracker Fußball-Tipprunde. Lars Patenskis, Thorsten und Janine Hieronymus, die Wonderwalls vom Bodensee. Kilian, Karl-Heinz und Gerd, Messehotelzimmer Meisteroase Leverkusen sowie Marion und Sigi Meister. Pilot Hannes, Timmy und Britt wünschen dem Papa alles Gute zum 60. Geburtstag. Auch von uns natürlich alles Gute.
Ja.
Dann haben wir noch Klaus Steiner von den vier Magdeburgern, Eislecker Standard, Men Luxemburg, Uwe Sieber und Doris Becker und Fabian und Heike. 550 Euro fürs Phrasenschwein plus die 100 von Fernando Caro. Dankeschön.
Also vielen, vielen Dank für die Spenden. Damit sind wir schon fast durch mit diesem Doppelpass heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommt eine Champions-League-Woche. Alle vier deutschen Mannschaften auswärts. Und Bayern 04 Leverkusen schon richtig unter Druck in Lissabon.
Ja, wenn wir unter den Top 24 kommen wollen und mit zwei Punkten, müssen wir schon einige Punkte holen. Benfica hat zwar 0 Punkte, aber die 3 Punkte wären schon wichtig.
Also, das wird interessant. Vielen Dank, Fernando Caro, für den Besuch. Und viel Erfolg, was das Baumprojekt angeht. Es gibt eine Petition von Fans, die pro sind. Da sind schon über 5000 Stimmen eingegangen. Rudi Völler hat, glaube ich, gerade auch unterschrieben, wurde mir zugetragen. Wer Lust hat, da mitzumachen, man findet das im Bayer-Kosmos. Vielen, vielen Dank, Fernando, für den Besuch. Toi, toi, toi für den Rest der Saison. Danke euch allen. Und nächsten Sonntag gibt es wieder einen Doppelpass. Wie gesagt, mit Rufen Schröder, mit Boris Becker. Also einschalten ist Pflicht. Und heute Abend 20.15 Uhr Icon League aus Stuttgart. Dankeschön, das war der Doppelpass. Prosit und schönen Sonntag noch.